Bits und so.
Mit dem heißt es wunderschön. Wir haben außerdem vom Alpenblog der Alex Olmer.
Guten Abend.
Das ist der Carlo Kaisenbeck und der Leo Becker.
Guten Abend.
Bastian Schling-Wölfle.
Guten Abend.
Abend miteinander. Das Mythos-Modell vom Anthropic, das ist vor einer Weile rausgekommen, nur aus an ausgewählte Sicherheitsforscher. Und das ist sehr gut, um Sicherheitslücken zu finden und so. Und die haben damals gesagt, das Mythos-Modell ist auch so, dass es sehr viele Sicherheitslücken aneinander reihen kann, um ganz gefährliche Sicherheitslücken zu finden. Und deswegen ist es super gefährlich. Ne? Also Anthropic-Chef hat auch die ganze Zeit schon so Scaremongering betrieben. Wie heißt Scaremongering auf Deutsch?
Angstmacherei.
Angstmacherei vielleicht. Dass das also im Grunde ist, so ein großes AI-Modell ist so wie eine Atombombe, hat er verglichen. Ja, und das ist sehr, sehr gefährlich. So ähnlich wie der Zuckerberg, der sagt so, hier Social Media muss reguliert werden. Je härter ihr uns reguliert, desto weniger Konkurrenz haben wir, deswegen reguliert uns mal bitte. Und so hat jetzt der Anthropic-Typ die ganze Zeit gesagt, sehr, sehr gefährlich, das Mythos-Modell ist super gefährlich. Damit wurden jetzt auch eine Reihe von Sicherheitslücken gefunden, auch so alte Sachen, irgendwie ein FFmpeg, 1000 alte Sicherheitslücken aufgespürt und im Linux-Kernel und diese ganzen Copy-Fail und irgendwas und hin und her. Und jetzt werden wir gefragt, was ist denn dieses Mythos-Modell unten drunter? Und jetzt zeigt sich, das war also unten drunter, war das ein neues Modell, sowas wie Opus 5, aber sie nennen es jetzt Fable 5. Fable, so wie die Fabel, wie eine Moralgeschichte aus dem Tierreich, wo man was lernen kann, wo man hinterher eine Erkenntnis gewinnt möglicherweise.
Sehr gut.
Und jetzt haben sie es vor 3 Tagen das Fable rausgetan, zunächst auch für die Cloud Code User für ein paar Tage erstmal inkludiert, aber recht teuer, auch irgendwie doppelt so teuer als jetzt ein Opus oder so. Und jetzt nach 3 Tagen sagt die US-Regierung, nee, das ist ja viel zu gefährlich, vor allem für Ausländer. Also alle, auch die in den USA sitzen, für die Ausländer ist es zu gefährlich, weil die könnten uns ja dann cybern und deswegen gibt es jetzt hier Exportkontrolle auf Fable drauf. Und jetzt ist es erstmal wieder abgedreht.
Aber für alle?
Für alle außerhalb von, also die nachweislich Amerikaner sind. Also jetzt innerhalb von Anthropic dürften auch noch die Amerikaner drauf zugreifen.
Aber Moment mal, Anthropic hat es doch für alle gesperrt.
Ja.
Für alle.
Ja, aber intern nicht. Intern können sie ja noch selber jetzt.
Ja, gut, sehr eher. Ja.
Aber nur, wenn du deinen Personalausweis da durchziehst.
Das ist einfach sehr fantastisch.
Mhm.
Naja, was soll ich sagen?
So, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt, also in Bezug auf die USA und die das zeigt ja auch so ein bisschen natürlich, dass die USA jetzt jederzeit diesen ganzen Spaß an AI-Kram für alle anderen abdrehen könnten, wenn sie nur Bock haben. Jetzt ist natürlich auch so, man muss bei den USA ja beachten, dass das ja alles nur ein Korruptionsproblem ist. Das ist ja so auf einem Level von Bananenrepublik noch viel weiter unten. Nur besser versteckt und mit Anzügen an. Aber es ist ja trotzdem nur eine Frage der Korruption. Das ist ja nicht so eine handelsübliche Feld-, Wald- und Wiesen-, Berlin- oder Brüssel-Korruption, wo irgendwer irgendwelche Aufträge vergibt, sondern das ist halt so richtig Bananenrepublik und dann noch ein tief bisschen weiter in den Keller.
Ja, im Moment schon. Im Moment schon. Ich meine, die Abhängigkeit, die ist ja irgendwie, die war allen klar, die hat sich halt noch nicht so ausgedrückt. Das Problem bei Anthropic ist ernsthaft so, dass sie immer Wolf schreien die ganze Zeit. Also schon, das sind ja so Ex-OpenAI-Leute auch und die haben schon damals so OpenAI, ChatGPT 3.5 Zeiten geschrien. Das ist alles so gefährlich, das dürfen wir nie releasen und so weiter. Und das ist natürlich irgendwann glaubt man dem vielleicht nicht mehr. Wenn du immer halt Feuer schreist, ist halt, weißt du?
Oder ist das so?
Irgendwann kommt das Feuer, aber wieder mal halt auch nicht.
Oder ist das so 4D-Schach, dass das halt jetzt gezeigt wird, das ist so wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und ups, das ist jetzt doch verboten. Oder wie ist das dann so? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Absicht war oder nicht, oder ob sie einfach nicht die richtigen Leute geschmiert haben, weil offensichtlich OpenAI ist ja da jetzt Hand in Hand mit der US-Regierung.
Ja, die haben sich ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder angelegt, halt durch solche Aussagen. Das Problem ist ja, dass sie jetzt nicht einfach das nur gesagt haben, sondern sie haben ja in dieses Modell auch eingebaut, und das ist nicht irgendwie so einfach nur ein Prompt irgendwie, den es nicht zulässt, sondern ins Modell eingebacken ist halt irgendwie, dass es bestimmte Sachen nicht beantwortet oder dann zurückfällt auf ein älteres Modell, das diese Sachen nicht beantworten kann und so weiter. Und sie sagen damit, nicht, sie sagen es dann nicht nur, sondern sie machen wirklich so, dass nur ihnen ist zu vertrauen. Und das stößt natürlich irgendwann auf ein Problem. Beispielsweise mit so einer Regierung, die dann irgendwie sagt, so, ist nicht gut, wenn ihr hier bessere Werkzeuge habt, die wir haben. Und der Streit entbrennt über Monate schon. Und jetzt ist es, sie haben jetzt wirklich ja auch durch diese Aktion, dass es halt die Gewichtung, die Wertung technisch sehr kompliziert, wie das Internet funktioniert, mir erschließt sich das nicht. Aber sie haben ganz klar gezeigt, dass so nur ihnen ist zu vertrauen. Und das macht jetzt Probleme.
Es gibt zwei Varianten, wer da jetzt schuld ist, wer da irgendwie gepetzt haben soll. Das eine ist, dass es Amazon war, dass Amazon-Forscher jetzt Fable dazu gebracht haben, Sachen zu sagen, die er nicht sagen soll, und haben das an die Regierung gemeldet und die haben dann zugemacht. Natürlich auch wie immer Freitagabend nach Börsenschluss, weil natürlich. Und am Montag wird es dann wieder aufgehoben, weil Börsenspielchen vom Trump oder so. Die andere Variante ist, dass Sicherheitsforscher irgendwie tatsächlich einen Weg gefunden haben, wie sie aus dem Ding halt jetzt unabhängig vom Amazon da irgendwelche Informationen rausbekommen, die eigentlich in den Guardrails hätten stecken bleiben sollen. Aber das ist nur bei den ganzen Dingern so. Das ist ja jetzt alles nichts Neues und so. Und diese Guardrails sind natürlich immer irgendwie löchrig. Und wenn du es aus dem Modell nicht rauskriegst, dann kriegst du es halt aus dem entsprechenden chinesischen Modell raus. Also es ist auch diese Sicherheitsforscher-Perspektive so. Ich habe selber versucht, ob ich den ChatGPT irgendwie mal in seine Cybersperren reinrennen lassen kann mit der Geheimtechnologie Assembler Code. Habe ich mir Assembler-Code reingesteckt, den er selber vor 5 Minuten geschrieben hat. Er gesagt, oh, Cybergefahr geht nicht. Was hat dieser Cybercode gemacht? Der hat so ein Byte, ich glaube, um 5 Bits nach links geschoben und dann nochmal um 3 nach links und dann war es das gleiche Byte und es war zu gefährlich.
Ja, es ist schon ein bisschen wild. Also es ist ja, ich meine, die Problematik mit Software und dass die irgendwie bestimmte Exportsperren auferlegt bekommt und so ein Kram, das kennen wir ja alles auch in der einen oder anderen Form. Aber dass wir jetzt natürlich so ein zentrales System haben, was irgendjemand abschalten kann, sei es der Anbieter selbst oder die Firma selbst oder natürlich irgendwie vielleicht irgendeine Regierung dann reingrätschen kann und damit bricht halt einfach alles plötzlich, also ist schon relativ wild. Also die Abhängigkeit und Angewiesenheit darauf und da, um Fable, da ist ja ein ganzer Berg an Änderungen plötzlich passiert von Anthropics Seite, so was Data Retention angeht. Ja. Und ja, wir bewahren jetzt einfach mal für 30 Tage deine Interaktion mit dem Ding auf, auch wenn du irgendwie Firmenkunde bist. Mhm. Und da denkst du dir ja als Firmenkunde auch so, okay.
So, oder nicht okay. Wie
war unser Deal vorher und Deal, alles ist halt egal. Solange natürlich Anthropic in dieser Position ist, sich das erlauben zu können. Und das Marketing und den Hype da drumherum, es fängt echt an, anstrengend natürlich zu werden an einem gewissen Punkt, weil man sich ja diese Grundfrage so, ich meine, wenn du nonstop vor deinem eigenen Modell warnst und daran wirklich fest davon überzeugt bist, dass dieses Ding irgendwie die Welt vernichtet, dann musst du auch aufhören, das zu entwickeln an einem gewissen Punkt, oder? Also das ergibt alles vorn und hinten natürlich keinen Sinn mehr.
Ist sehr ideologisch halt geprägt mittlerweile, die Diskussion. Und ich meine,
das ist halt irre, die Diskussion.
Und mit der Herangehensweise, nur uns kannst du vertrauen, dem steht halt entgegen, dass vor 2 Monaten haben sie dieses Modell doch in so einem Discord verloren. Also liegen gelassen und dann kam so ein Drittanbieter, kam irgendwie so, achso, das lag da so rum, wir haben das mal ausprobiert. Also Sicherheitsmaßnahmen so stimmen nicht überein mit den Aussagen, die da öffentlich getroffen werden. Und das ist, ich meine, die Abhängigkeit, also das ist ein ernsthaftes Thema, das ist ja, geht ja schon im Kleinen los, wenn du sagst irgendwie, okay, mein Token-Budget ist aufgebraucht, was sollen wir jetzt tun? Also wenn Companies dort angelangt sind, dann ist es führt ja immer zu lustigen Späßen. So, wie sollen wir jetzt arbeiten, wenn das Token-Budget für diesen Monat aufgebraucht ist? Und also mehr diverse Modelle aus mehreren Ländern wäre schon gut. Das ist also, dieser Vergleich mit Nuklearwaffen ist immer ein bisschen lächerlich, aber letztendlich ist es natürlich ist es ein sehr mächtiges Werkzeug. Und nur distillte Modelle daraus, die sind halt, kommen halt auch sehr nah ran, aber sind natürlich immer nicht die blutigste Kante. Für die Arbeit reicht das natürlich. Aber also ich würde schon dafür plädieren, dass Europa auch irgendwie da ein bisschen Geld reinsteckt und da mitentwickelt.
Yeah, not happening. Also die stecken, selbst wenn sie Geld reinstecken, dann werden sie im Laufe der so totreguliert, dass es einfach stecken bleibt. Die EU und die Regulierung der Datenschutz, die würden ja hier vor solche Späße erstmal einen Riegel vorschieben, bevor es überhaupt so weit kommt. Ja, da bist du gerade dabei, den schönen roten Knopf für deine Atombombe zusammenzubauen und sagen, der hat aber keinen TÜV. Hier, VDE, was ist denn los? Und dann geht es ja, nicht.
Zu Recht.
Ja? Der Chat sagt auch gerade, da gab es diese Woche eine schöne Geschichte, dass Schadsoftware-Autoren jetzt in ihre Viren, in ihre Schadsoftware Anleitungen reinschreiben, wie Atombomben funktionieren. Und dann liest das LLM das Ding und sagt, nee, da lese ich jetzt nicht weiter.
Ich habe das auch gelesen, ich bin dem nicht weiter nachgegangen, aber es ist da, inzwischen muss man bei solchen Geschichten auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Aber die hörte sich sehr lustig an, auf wie sehr die in der Realität gefußt ist, weiß ich nicht. Aber ich musste über zumindest diese Headline auch schmunzeln.
In der Regel ist beim Brian Krebs, der hat auch so mal daneben
kam die gelangt, vom, aber normal, wenn die vom okay. Brian Krebs kam, dann würde ich auch sagen, okay, dann hatte das wahrscheinlich Hand und Fuß, weil ich hatte nur die, ist nur so an mir vorbeigefleucht und hat mich zum Schmunzeln gebracht. Aber ich, ja, also ich meine, wir hatten ja heute jetzt, oder war es heute oder gestern, ja gerade, dass irgendwie auch bei Meta irgendwie die Token irgendwie so langsam geht es in den Milliardenbereich, was da an Token durchgebrannt wird. Und dann so, hört mal auf jetzt, Entwickler, hier mit Cloud zu arbeiten und nehmt mal unseren Meta-Code. Und dann alle wahrscheinlich so, no.
Das Code-Lama, nein. Nicht das Code-Lama. Das ist auch okay, aber das ist nicht lang nicht so gut. Und ich meine auch, offensichtlich ist Apple ja ein großer Abnehmer bei Anthropic für Cloud Code und die zeigen die ganzen Demos mit Cloud Code und sie arbeiten wohl selber auch mit Cloud Code. Und wahrscheinlich ist diese Folie mit diesen 30.000 gebugsten Fix, mit den gefixten Bugs, ist natürlich wahrscheinlich einfach Apple Code, den Apple dort durch Cloud Code durchgeschoben hat. Und offensichtlich haben sie auch jetzt so ein neues Ding, was so Radars rankt, das sagt, diesen Bug haben wir schon 10.000 Mal diese Woche gesehen, vielleicht fixen wir den mal. Mhm. Und wie findet Apple das jetzt, wenn der Code einfach dort bei Anthropic aufgehoben wird, dass sie nicht aus Versehen irgendwie in die Sports-App eine Atombombe reinbauen?
Ja.
Meinst du, die Sports-App ist vibe-gecodet? Vom Eddie Q?
Die ist definitiv, also sie sieht sehr vibe-gecodet aus, würde ich sagen.
Weißt du, was vibe-gecodet ist? Nämlich die Apple Developer App. Die auf jeden Fall. Weil das ist alles schief, da hat niemand aufgepasst. Aber ist auch ein bisschen egal. Aber nur so von wegen, Apple möchte ja vielleicht ein Vorbild an die anderen Developer sein. Ich glaube, der Zug ist auch lang abgefahren. Aber egal. Die USA könnten uns halt den Zugriff auf diese Modelle und den Zugriff auf auch die GPUs und die Nvidia-Grafikkarten jederzeit abdrehen, wenn sie Bock haben. Gibt ja schon so ähnliche Spielchen mit China jetzt, dass so Exportkontrollen für GPUs nach China irgendwie problematisch sind. Ist für China kein Problem, weil da wird einfach geschmuggelt. Ist ja wurscht. Ja? Aber das geht halt in Deutschland nicht, weil dann kommt der Zoll und da ist dann kein Sticker drauf und dann kannst du nicht schmuggeln. Das geht dann nicht.
Sehr schön. Sehr, sehr schöne Vorstellung, dass der Zoll so schmuggelt wie in China. Das ist klar. Das könnten sie natürlich. Das sind richtige Hebel, die da in Bewegung gesetzt werden. Also, das ist halt da ist ja nicht nur Aufmerksamkeit drauf. Das Zeug wird halt eingesetzt. Und dann hast du diesen verwundbaren Punkt, wo du, wenn du sagst, wenn du auch beurteilst als EU, dass das eventuell so ein Feld ist, was mal wichtig werden könnte, noch wichtiger als es jetzt schon ist, dann wäre das da gut, eigenständig zu sein. Das muss man einfach klar sagen. Das ist, ich schert dann schnell aus in so ein Wettrüsten, aber letztendlich geht es da um so ein bisschen Souveränität.
Ist ja mit dem Wettrüsten auch so, dass wie bei den Atombomben, das ist ja nur eine Abschreckungswaffe. Die darf man ja nie wirklich einsetzen. Sonst haben alle verloren. Wargames, weißt du?
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich.
Ja. Nee, ich weiß nicht, das könnte sich jetzt auch wieder ganz flott auflösen. Das könnte auch zu einem größeren Problem werden, weiß ich nicht. Aber insgesamt sind halt alle diese Firmen so ein bisschen fishy. Da ist nicht so richtig. Du siehst ja auch mit diesem ganzen OpenAI ist eine Stiftung hier für das Gemeinnützige.
Nee, halt schon lange nicht mehr.
Das ist auf dem Tisch.
Schon lange nicht mehr.
Open sind sie auch nicht mehr. Und das ist. Ich bin nicht sicher, wohin das führt, aber so richtig gut gefallen tut mir das auch nicht. Und ich denke, Europa spielt da auch insgesamt einfach überhaupt nicht mit. Also auch selbst
wenn Mistral halt.
Mistral, ne? Wenn du jetzt Mistral irgendwie mit Geld bewerfen würdest, das würde auch nichts ändern.
Ja, ich meine, ich habe das nicht in Verwendung zum Coden und so weiter, aber Leute sagen, es gibt ganz klare Unterschiede da von der Qualität einfach. Das ist nicht, das hält nicht auf dem Niveau mit, wo du so einen Cloud-Code hast im Moment.
Und was den Fable angeht, in den 3 Tagen, wo es jetzt raus war, ich habe zumindest einen Blogpost gelesen, da schreibt einer, das ist so sehr, was hat er geschrieben? Es ist sehr, sehr, sehr fleißig quasi. Also es versucht auf jeden Fall die Aufgabe zu erledigen, koste es, was es wolle. Und sein Beispiel war in dem Blogpost, der hatte so ein HTML-Formular und so ein Textfeld und das Textfeld hatte unten einen Scrollbar. Das ist wahrscheinlich, wenn man das weiß, wie das in CSS zu lösen ist, so eine Zeile CSS. Mhm. Aber der hat halt da $10 API-Kosten reingeheizt und hat halt erstmal versucht, einen Browser zu hacken, um da Screenshots rauszuziehen und sowas. Ja, also halt völlig übertrieben, völlig Overkill, die Lösung, die er da gefunden hat. Aber er ist halt sehr, sehr, sehr pflichtbewusst vielleicht, kann man sagen. Ne? Also der hat auf jeden Fall versucht, irgendwie das herzukriegen, was da verlangt worden ist. Und das ist vielleicht auch genau die Fähigkeit, die er braucht, um halt viele verschiedene Exploits zusammenzustecken, um dann irgendein Ziel zu erreichen, was halt irgendwo offen steht. Und natürlich, also jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch tatsächlich Mythos war oder nicht, aber ich habe so einen Blogpost gelesen von eben FFmpeg-Schwachstellen, wo sie halt 20 Jahre alte Bugs in FFmpeg gefunden haben, die halt jetzt überall offen rumstehen und halt auch solche offenen Schnittstellen, potenziell solche Sachen, wo halt die YouTube-Server solche Streams entgegennehmen und so ein Zeug. Mhm. Ne? Also das ist halt alles schwierig. Die
positive Auslegung ist, dass wir jetzt halt diese Bugs finden, aber durch KI-Hilfe dann halt auch in Zukunft schneller schließen. Es ist halt eine komische Übergangsphase. Also ich denke mal schon, dass es eine realistische Annahme ist, dass wir jetzt halt mehr finden, als wir dann über mehr stolpern als vorher. Aber KI ist halt, was halt KI kann, kann halt sehr zuverlässig, nicht zuverlässig, sondern halt beharrlich, wollte ich sagen, arbeiten an irgendwelchen Problemen. Und ich dem entgegen steht halt, dass du halt sagen kannst, ja, lass sie halt mal arbeiten und diese Bugs schließen und dann stehst du am Ende dann besser da. Aber im Moment ist es halt genau das Gewicht zur falschen Seite, hängt es rüber.
Ist das alles nur ein Schauspiel oder kriegen wir noch richtig Probleme mit dem Verhau dort?
Das ist eine gute Frage. Wo dieser Verhau im Moment hingeht, ist irgendwie schwer abzuschätzen.
Ich meine, vor dem Weißen Haus ist gerade irgendwie ein UFC-Kampf. Ja, also
ist, das
so
heute, ist das heute?
Ich glaube, ja.
Ist da nicht immer UFC-Kampf?
Im Weißen Haus ist immer UFC-Kampf, aber jetzt ist halt auch draußen und sie haben extra so einen Galgen gebaut, unter dem gekämpft wird.
Wirklich?
Diesen Dome halt. Dieses komische Ding. Hast du den nicht gesehen?
Nee.
Also das Lustige ist, ich habe ganz oft Bilder davon gesehen und dachte immer, das sind irgendwelche Scherze, die Leute machen. Da hat wieder irgendwer hier mit irgendeinem ein Bild generiert, mit irgendeinem Quatsch. Aber er hat einfach so eine scheiß Arena vor das Weiße ausgestellt.
Es ist wirklich nur noch so weit bis zur Idiocracy.
Ja, aber es ist wirklich. Der hat ja seinen Ouch My Balls Room da gebaut, neben dem Weißen Haus für Idiocracy. Und jetzt auch noch dieses scheiß Ding. Das ist einfach alles. Ja. Wenn es nicht so traurig wäre.
Ja. Mal gucken, wie das dort ausgeht, wie das jetzt mit den anderen AI-Geschichten. Es gibt ja eine ganze Menge noch weitere Mitbewerber, was jetzt diese größeren Modelle angeht, außer OpenAI und Anthropic. Es gibt noch diese ganzen chinesischen, es gibt irgendwie Kilo und es gibt Mistral und es gibt diverse Dinge, aber es ist halt auch so richtig auf oberster Ebene sind es nicht so viele. Worin liegt der Vorsprung von denen? Wie kriegen die das hin? Hat Anthropic jetzt nur irgendwie gelogen, was diese Gefährlichkeit angeht oder den Mund zu weit aufgemacht, weil sie eh nicht genug Compute hatten, um das irgendwie an Leute rauszubringen, ja, um das tatsächlich ausliefern zu können. Jetzt haben sie einen Deal irgendwie mit Elon, dass sie auf seinen ungenutzten Grafikkarten rechnen können. Vielleicht haben sie den jetzt. Ja, also wer weiß, ich weiß es ja nicht. Es macht alles keinen Sinn. Wir kriegen hier gerade Fußballnachrichten reingedrückt. Es ist aber echt egal, aber die Quote hatte recht soweit.
Okay.
Na gut. Wettquote.
Ja, wir hatten in der Pre-Show über die Apple Sports App und den Schiedsrichter von den Borg gesprochen, der sehr lustig war. Na gut. Wir behalten das im Auge, aber es ist mit den USA ist halt alles Quatsch. Aber wir sind ja auch nicht davor irgendwie gefeit. Ja? Also wir haben gesehen, dass halt Frankreich extra Export Restrictions auf TLS hat. Wenn du da nicht das Fax nach Paris schickst, dann darfst du keine App in französischen Store einstellen.
Das ist halt gut.
Ist halt Müll. Ist halt einfach Dreck.
Gut. Ja, sollte nicht so sein.
Gut, okay, ausgezeichnet. Anderes Ding, wir arbeiten weiter die WWDC auf. Wir haben uns vielleicht alle die Talkshow mit dem Gruber angeschaut, möglicherweise. Nur mal jetzt so Meta nebenbei, da ist irgendwas mit dem Audio und mit dem Video kaputt gegangen.
Aber gleich beides.
Ich würde ihm jetzt das nicht direkt persönlich anrechnen, weil das hat er selber nicht gemacht, aber es geht. Ich habe auch schon so eine Live-Show auf der Bühne gehabt und habe mich dann mit dem Veranstalter angelegt, weil der Tontechniker noch einen Kater hatte einen Sitzen wie Drecksau. Und sowas kommt vor, aber es ist halt das Ergebnis tatsächlich auch ziemlich weird geworden.
Ja, es ist so seltsam, weil, also ich habe es mir ein bisschen durchgehört. Also aufs Video kann ich mir noch nicht so richtigen Reim machen. Beim Audio, das könnt ihr, also was ich mir vorstellen könnte, ist, ein Mikro hat nicht gut funktioniert. Und sie haben ein anderes Mikro genommen stattdessen, das irgendwo rumstand. Und dann hast du zu viel, das musst du dann zu arg aufdrehen. Ja. Also ich persönlich, wenn ich jetzt der Tontechniker wäre, ich würde halt zwischendurch mal kurz auf die Bühne hüpfen und dieses Mikro tauschen. Das macht in meinem Kopf alles überhaupt keinen Sinn, was da passiert. Das ist ein bisschen strange.
Also mit dem Video kann ich dir schon sagen, was passiert ist. Vielleicht hatten sie einen Ausfall von allen anderen 5 Kameras oder sie haben sich gedacht, wir nehmen diese Stereokameras, die sie für die Vision Pro hingestellt haben, 3 Stück, links, rechts, Mitte und punchen einfach in diese Weitwinkelobjektive rein auf die anderen Leute. Und dann hast du halt, du siehst hier, wenn du eine Fisheye-Lense auf einer Kamera drauf hast, dann macht die was an den Rändern vom Bild? Sie verzerrt das Bild. Das heißt, diese geraden Sofabeine, die dort stehen, die sehen auf dem Bild natürlich schief aus, weil die nämlich schief an den Seiten sind. Also, ja. Und wenn du dann auf den schiefen Teil reinpunchst, dann sieht es aus, als wäre das ganze Bild schief. Das heißt, das funktioniert so nicht. Und dadurch geht auch natürlich auch die Auflösung flöten und dann war halt da alles vorbei.
Ja, das, also es sieht wirklich ein bisschen wild aus. Solange das Lustige ist, ich habe tatsächlich die Inhalte gar nicht mehr angehört. Ich habe so lange dieses Video und das Audio mir Kopf zerbrochen, dass ich keine Ahnung habe, über was geredet wurde. Aber wenn die wenigstens passen, dann ist es ja.
Naja, es kommen rein Jonah Stern und Nila Patel, wie letztes Jahr auch. Er hat wieder keine Kollegen von Apple bekommen, was mich erstaunt hat, weil Apple ist ja im Grunde darauf eingegangen, was er letztes Jahr geschrieben hatte, dass irgendwas in Cupertino rotten ist. Und jetzt haben sie darauf eingegangen, haben es gezeigt mit diesen Echtzeit-Demos, dass sie es diesmal wirklich gemacht haben. Aber es hat nicht gereicht, haben sie keine Leute geschickt.
Ja, ich glaube, da ist einfach einiges verbrannt und weiß nicht
meinst
genau.
Du?
Ja, das ist schon ein bisschen schräg auf jeden Fall.
Ich meine, der Gummer hat sich ja gar nicht zu geäußert irgendwie. Also er hat nie irgendwo geschrieben, ich meine bislang nicht, vielleicht kommt das in der so Nachbetrachtung noch, aber es war einfach Special Guest diesmal wieder, geheim gehalten und er hat aber nicht gesagt irgendwie, ob er gefragt hätte, Apple oder so. Also ich weiß nicht, also ich meine, es war halt immer ganz interessant, weil du halt diese 2 Stunden hochrangige Apple-Mitarbeiter hast sprechen hören. Es war halt, es purzelte halt nie so viele gute Informationen raus und sie scherzen ja in der Sendung auch drüber. So, sie scherzen drüber, dass alte Siri sehr schlecht war. Und nee, dass nicht alte Siri sehr schlecht war, sondern dass Screentime nie funktioniert hat. Und dann sagen sie irgendwie so, das wäre hier mit Apple-Führungsträger, würde das kontrovers diskutiert werden, ob das wirklich so war. Und ich fand die Diskussion, so wie letztes Jahr, ehrlich gesagt, mit den beiden Journalisten spannender als mit den Apple-Mitarbeitern, obwohl man sie natürlich nie sonst so frei in Anführungszeichen hat reden hören auf einer Bühne. Deswegen war das immer so ein bisschen was Besonderes. Und es ist ja nicht so, dass sie dass sie nirgendwo hingegangen sind. Sie sind halt nicht zum Gruber gegangen. Sie sind halt, sie haben halt so ein paar andere Interviews gegeben. So.
Aber sie haben doch diesmal im Keynote-Video haben sie doch quasi zugegeben, dass sie es mit Liquid Glass versaut hatten, zum Beispiel. Dass jetzt, man kann es wieder lesen. Man hat einen Schieberegler, um die Glasigkeit einzustellen. Man hat jetzt die Radien in den macOS-Fenstern wieder drin. Sie haben es ja dort quasi eingeräumt, dass alle, die sich beschwert hatten, recht hatten, oder?
Ja, also man kann das so deuten. Ich meine, die Formulierung auf der Keynote war irgendwie, wir haben einen Bold-Design-Innovation-Schritt gemacht und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen feinarbeiten. Und das Feedback war sehr hilfreich. Vielen Dank für Ihr Feedback.
Ihre Meinung ist wichtig für uns.
Bitte hier einwerfen. Sehr, sehr lustig. Aber ja, man kann das natürlich als Apple komplett Schuldeingeständnis, dass da einiges nicht so richtig gelaufen ist mit Liquid Glass, schon nehmen. Ich meine, wenn man sich die neuen Systeme anschaut, sieht man natürlich auch, dass sie jetzt wirklich, also gerade bei macOS natürlich massiv an vielen Schrauben gedreht haben. Und ich würde sagen, wir auch an einem massiv besseren Punkt ankommen, jetzt schon sind mit Beta 1 und wahrscheinlich dann im Herbst wenn das so weitergeht, an einem deutlich besseren Punkt angekommen sind. Mit den Systemen und Liquid Glass.
Ich meine, Leo hat letzte Woche gesagt, es sieht alles so verdammt scharf aus und ich komme über den Satz nicht weg, weil das stimmt.
Ja, einfach wieder sehen. Was ist denn da los?
Also
ja,
letztes Jahr gemacht.
Ich kann es dir zumindest sagen, das schlimmste Icon, die zwei schlimmsten Icons, die ich hier habe, sind YouTube und YouTube Studio. Das sind weiße Hintergründe mit dem roten Icon drauf und diese roten Icons haben rote Schatten. Und Licht funktioniert so nicht. Wenn du was Unscharfes Rotes unter was Rotes machst, dann ist es halt nur noch unscharf und hat kein. Also Licht wirft halt keine Schatten in der gleichen Farbe wie das Objekt, außer das Objekt ist aus Glas und dumm. Also es kann schon sein, aber es ist halt dann unscharf. Ne? Aber das haben sie halt jetzt wieder eingestellt und ich habe es noch nicht auf dem Telefon installiert, weil ich ja gerne hätte, dass das funktioniert so.
Aber guck mal,
ich halte das relativ okay, aber zum Beispiel das, was sie gezeigt hatten in der Demo, dieses Apple Maps Icon, das hatte jetzt ganz auch viele so Refractions innerhalb von diesen einzelnen Elementen, was vielleicht gut aussieht und scharf aussieht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ich halte diese zwei Telefone nebeneinander, eins mit 26, eins mit 27 und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie scharf diese verdammten Icons sind. Ich komme da die ganze Woche nicht drüber weg. Also ich meine, Leo hat es gesagt, aber es ist halt, es sticht so ins Auge. Es brennt fast im Auge, wie scharf die sind. Das ist unglaublich.
Ja, es ist ja, also ich meine, Leute haben das ja auch sehr unterschiedlich wahrgenommen mit den unscharfen Icons und ich weiß nicht, ob das auch mit irgendwie spezifischen Augenproblemen. Ja, ich hab ja zum Beispiel auch Astigmatismus, ob das irgendwie verschärft hat, dieses Problem, also dass ich die besonders unscharf empfunden habe und andere das vielleicht gar nicht so gesehen haben, aber der Unterschied ist echt extrem. Also für mich ist der wirklich massiv und ja, ist natürlich lustig, wenn man es nebeneinander anschaut, das unterstreicht es dann wahrscheinlich nochmal sehr stark. Und es ist natürlich richtig, also sie machen jetzt natürlich neue Sachen, also dass du sozusagen Lichtbrechungen innerhalb von einem Icon hast, das ist ja tatsächlich neu. Das Apple Map Apps-Icon wirkt so ein bisschen over the top, aber dadurch, dass halt alles doch scharf gerendert jetzt ist, finde ich, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie an den Icons auch noch jetzt wieder so ein bisschen Kleinigkeiten noch mal ändern. Da ist ja auch, also ich habe auch schon ein bisschen geteilte Meinungen zu den neuen Icons gehört. Ich selbst bin halt einfach froh, dass die Icons scharf sind. Mir ist alles andere ist mir egal.
Ich habe ein Icon in Icon Composer vom Agent zusammenstecken lassen und das ist jetzt auch auf 26 tatsächlich ganz hübsch geworden. Das ist einfach auch nur so eine geometrische Form. Ich finde es gerade gar nicht mehr. Aber es ist, der Agent hat halt einfach das JSON geschrieben, was dann der Icon Composer öffnet und was er dann in so ein Icon rausrendert und was dann dort verwendet wird. Du kriegst halt dadurch gratis quasi die dunkle Version mitgeliefert und die glasige Version für das Tinting mitgeliefert und deswegen pushen sie das so. Ich glaube nicht, dass das insgesamt so die allerbeste Idee war, aber dadurch sieht halt vieles so ein bisschen gleich aus. Und viele Icons sind ja auch nur noch das, weiß nicht, eine schwarz-weiße Form oder das Logo des Herstellers oder was auch immer, was du dort drin hast. Ich mag ja diese grafischen mit tiefe Icons sehr gerne und ich mag mich auch von dem hier nicht trennen, vom Bits und so Logo. Das ist aber halt auch ein bisschen älter. Basti, du warst letzte Woche nicht da. Wie fandst du denn die ganze Veranstaltung diesmal?
Also, ich kann, glaube ich, sehr wenige Sachen sagen, die er nicht letztes Mal irgendwie schon gesagt hat. Sie war zu lang für die Menge an Inhalt, muss man sagen. Obwohl sie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lang sie wirklich war.
74, ja, also sehr ohne kurz, das Musikvideo 70.
Für das Musikvideo brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht weiter. das hat mich so ein bisschen überrascht, weil es dann plötzlich ja noch kam. Aber trotzdem, die 74 Minuten waren einfach, das war zu viel, weil da war ja, also so sehr ich ja zum Beispiel, da habt ihr gar nicht so viel drüber geredet, diese Kinderfunktionalitäten grundsätzlich gut finde, so deplatziert waren sie an der Stelle. Ja, so klar kann man so ein bisschen ausrollen, wenn man nichts anderes hat. Dass man solche Sachen jetzt verbessert hat, weil es natürlich für einen Großteil der Nutzenden sind das relevante Dinge. Ich hatte das dann so ein bisschen angehört und dann habt ihr ja, das Lustige ist, ich habe euch erst, eure Sendung erst gehört und dann habe ich mir die Keynote angeschaut, weil
die empfohlene Reihenfolge.
Das ist eine sehr gute Reihenfolge. Ich habe am Montag habe ich einfach vergessen, dass Keynote ist, weil ich gearbeitet habe.
Gut.
Dann bin ich am Dienstag in der Früh aufgewacht und habe es vergessen, dass am Montag Keynote war und bin mit dem Fahrrad losgefahren und krieg plötzlich unterwegs einen Screenshot von Golden Gate von einem Freund. Und dann fiel mir ein, oh, ich habe die Keynote ja verpasst und schreibe ihm, hey, keine Spoiler, ich habe dich noch nicht gesehen, während ich durch den Schlamm gefahren bin. Und dann habe ich am Dienstagabend einen anderen Freund getroffen und der sagte, weißt du, ich setze mich immer hin und das ist bei mir ja schon so ein Ritual, dass ich die gucke und ich sehe mich ja schon als Fanboy, aber diesmal, das war ja wirklich eine Frechheit. Und mehr sage ich dir jetzt auch gar nicht. Und ich so, okay. Und dann habe ich euch gehört und dann habe ich die Keynote angeschaut und dann dachte ich mir so, naja, es ist doch eigentlich nice, mal wieder so ein Snow Leopard zu haben, so ein Snow Leopard Release zu haben von Dingen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, das wäre geil, wenn wir ein Snow Leopard Release von irgendwas hätten, weil man sich viel Zeit dafür genommen hat, das Sachen stabil und schön zu machen. Und dann ist mir wieder eingefallen, nee, Moment mal, wir haben dieses Snow Leopard Release, weil alle Leute versucht haben, panisch irgendeinen AI-Dreck zu machen, der wahrscheinlich furchtbar wird, den wir hier jetzt auch so schnell gar nicht sehen werden, das ein ganz anderes Thema nochmal ist. Und deswegen gibt es einfach nichts groundbreaking. Also ich hatte nicht das Gefühl, wir treten ein bisschen auf die Bremse, wir machen Sachen besser, weil wir der Meinung sind, dass das gut ist, sondern weil wir nichts Besseres haben. Und
aber das ist doch das Problem von diesen ganzen Systemen jetzt, dass die im Grunde fertig sind. Was willst du noch mehr machen? Du baust nächstes Jahr das Telefon in einer minimal anderen Form mit einem Display mehr. Du baust eine schönere Kamera ein. Du baust dir AirPods zum Umhängen oder auf die Nase setzen oder irgendwas. Ja, egal. Aber was ist denn am System? Leo, das ist so ähnlich wie eine Vision Pro, das kennst du vielleicht.
Die AirPods für die Nase, die haben mich gerade...
Wir brauchen diese Schiedsrichterkameras über den Ohr, weißt du?
Ja, die wäre nicht schlecht.
Keine Brille. Du brauchst einfach eine offensichtliche Kamera über dem Ohr, mit der du rumläufst. Bügel, Kopfhörer und Kamera.
Aber was willst du denn machen? Ja, also jetzt ist offensichtlich zum einen, dass der AI-Hype ist da, der ist real und der ist da und alle spielen mit und Apple kommt jetzt verspätet an, EU vielleicht später oder nie. Es gibt verschiedene Ansichten, ob das jetzt auch nur so ein Theaterspiel ist, was halt so Verhandlungen zwischen EU und Apple ist, oder ob das jetzt tatsächlich so, Apple hat die Schnauze voll, wir lassen das jetzt mit der EU. Der Gruber nach seinen Background-Gesprächen ist auf der Linie, dass das Apple keinen Bock hat, jetzt 18 Monate, das war diese Verzögerung, die sie da vielleicht besprochen hatten, 18 Monate lang jetzt ein System zu bauen, um so eine Zwischenschicht einzuziehen zwischen den privaten Daten des Users und dem Google-Bot oder irgendwem. Oder noch schlimmer, dem Fable-Bot oder irgendwas.
Oje.
Sondern das, und angeblich hätte die Kommission Apple gesagt, Könnt ihr schon bauen, aber wir sagen euch nicht, ob das dann durch die Review kommt bei uns. Und das ist natürlich sehr schmackhaft, dass sie jetzt mal ihre eigene Medizin zurückbekommen.
Ich wollte es nicht sagen. Ich meine, da haben wir schon, über den gleichen Witz haben wir schon gelacht, als die EU mit den alternativen App Stores und so kam. Aber es ist halt sehr lustig. Ja, und ich meine, im gleichen Gespräch hat Nina Patel dann irgendwie gesagt, ja, keine Ahnung, ist auch nur auf Englisch verfügbar. Apple hat auch noch vielleicht gar keinen Druck, das in andere Länder zu bringen, weil die Sprachen noch gar nicht vorhanden sind. Und also beides kann stimmen. Beides kann ernsthaft stimmen. Und wir waren uns, glaube ich, unsicher. Und ich bin mir jetzt auch, meine Meinung, meine Unsicherheit hat sich nicht aufgeklärt unterhalb der Woche. Also kann sowohl als auch passieren.
Aber jetzt hat ja Apple diesen Aufwand betrieben für die alternativen App Stores und dieses ganze zusätzliche Scare Sheets und so weiter und hin und her, und sie verlassen den sicheren Bereich des App Stores und so. Dann haben sie hinterher rumgeheult, wie viel Mitarbeiter ihnen das, Mitarbeiterzeit sie das gekostet hat und so weiter. Und sie haben ja gewonnen in dem Sinne, dass halt der App Store unverändert weiterlaufen kann. Was wäre jetzt also das Investment von 18 Monate irgendwie an diese neue Trennungsschicht zu investieren? Und das wäre dann fertig für iOS 28 möglicherweise. Dann könnten sie es der EU präsentieren, dann sagen die ja oder nein, dann schicken sie die Anwälte los, dann kriegen wir das vielleicht für iOS 30 tatsächlich ausgeliefert und in iOS 35 sogar Finish.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist so ein HomePod-Desaster, das irgendwie 15 Jahre später kommt und ich muss irgendwie nach England fliegen und mir einen HomePod kaufen.
Ja, aber sie haben ja auch kein Problem damit, jetzt den HomePod zum Beispiel nicht nach und die Vision Pro nicht nach Irland zu verkaufen, weil das ist sogar sowas Ähnliches wie Englisch, aber da spielen sie nicht mit. Weil,
ja,
ne?
Ja.
Also ich weiß es nicht. Das ist ein unschönes Spiel irgendwie und ich weiß auch nicht, was. Es wäre jetzt schon schön, das zu haben, diesen Krempel, und mir wäre es auch auf Englisch sowieso viel rechter, weil Siri bisher und die ganzen Systeme auf Englisch viel besser funktionieren als Deutsch. Deutsch ist da einfach nicht so richtig für geeignet. Aber was sie hatte jetzt mit dem Google-Quatsch ein bisschen, ist ja schon ein bisschen näher dran an diesem Traum von Intense mit einem Agent dahinter und Dingens. Verpassen wir was oder ist das auch nur dummer Hype?
Ja, das Lustige an der Sache ist, dass der ganze Google-Quatsch ja, also die Intents, die der Google-Quatsch benutzen kann, die sind ja auch relativ limitiert. Aber so im Großen und Ganzen ist es theoretisch eine nette Idee. Aber das ist, glaube ich, das, was ich zumindest sagen kann, der große Pferdefuß an der Sache. Dass es halt theoretisch eine nice Idee ist, weil so den Durchbruch an Funktionalität, den habe ich irgendwie noch nicht gesehen, wo ich sage, Alter, das ändert meinen Alltag einfach komplett. Also vielleicht gehen auch meine Use Cases einfach völlig an den Möglichkeiten vorbei. Weil auch wenn wir uns jetzt angucken, was Menschen offensichtlich tun, die Apple sich so vorstellen kann, die suchen den ganzen Tag Fotos und machen Einladungen und schreiben E-Mails oder wollen mal irgendwas umbuchen. Das ist vielleicht einfach nicht das, was andere Menschen so machen. Also ich glaube, da fehlt selbst auf der Google-Seite noch einiges, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt einfach das Geile als geschnitten Brot.
Ich weiß nicht, also ich habe es ausprobiert diese Woche so ein bisschen. Ich bin sehr spät in diese Beta gerutscht. Es macht das Telefon schon viel besser. Also
zum Beispiel?
Weil Siri einfach funktioniert. Also selbst mit den Basics. Basics, die man wahrscheinlich seit 2 Jahren erwartet hätte. Aber was Apple ja gemacht hat mit den iOS 27 Betriebssystemen generell, sie haben halt unten drunter aufgeräumt. Sie haben halt nicht Siri besser gemacht oder, also ja, schon haben sie. Sie haben das irgendwie Kooperation mit Google unterstützt, aber was sie gemacht haben, sie haben diese ganzen Suchindex-Geschichten irgendwie gerade gezogen und deswegen funktioniert es halt jetzt, dass du relativ schnell, selbst noch während er indexiert, Sachen findest und das sind Sachen, die waren überfällig und die sind jetzt aufgetaucht, weil man irgendwie so eine AI darüber bauen wollte und dann hat jemand, der Rockwell wahrscheinlich gesagt, sag mal, ja, diese AI können wir bauen, aber worauf arbeitet die denn? Und dann, ja, da hier ist diese kaputte Spotlight-Datenbank, versuch mal was zu finden. Und dann hat jetzt irgendwie wahrscheinlich 2 Jahre in Anspruch genommen und das ist gut, dass das passiert ist. Jetzt findet man halt diese Sachen mit per Sprache, per Texteingabe. Es wirkt alles noch irgendwie ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Also ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich hier den Bildschirm von oben den Bildschirm runterziehe und dann springt dieser Orb mich an. Also das ist wirklich ein bisschen erschreckend, muss ich sagen.
Sei froh, dass du keine Vision Pro hast.
Da sitzt du einfach mal in der Ecke.
Das ist auch scary für eine Art und Weise. Kann halt echt einfach nicht nur mehr, sondern das ist einfach schon fundamental anderes Umgehen mit dem Telefon. Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch zum Beispiel, da kam irgendwann nachts diese Beta und dann wusste ich auch nichts mit mir anzufangen. Und dann habe ich, also ich wusste nicht, was ich ausprobieren sollte zuerst. Und irgendwie dann über den Tag hinweg, über den zweiten Tag hinweg so, ja, manchmal ist es halt gut, dass die Sachen einfach funktionieren. Dass ich schnell Sachen zum Beispiel finden kann. Dass ich ihnen Sachen erledigen lassen kann. Ich würde den jetzt nicht losschicken, Fotos zu bearbeiten, aber wenn ich nicht wüsste, wie ich ein Foto schwarz-weiß mache, dann geht es einfach, indem ich das einfach sage. Und das sind so Kleinigkeiten und ich glaube, die sind schon gut, aber ich glaube, der persönliche Kontext ist das, was wirklich zählt, weil der ist halt auf deinem verdammten Telefon. Das ist halt der Personal Computer, dieses Telefon. Und da ist halt alles Zeug drauf, was du willst. Und ich habe Demos gesehen, wo jemand seinen Führerschein zum Beispiel als Foto hatte und dann gab er ein Formularfeld in Safari und hat gesagt, füg da meinen Führerscheinnummer ein und es klappte. Und das sind so Sachen, keine Ahnung. Ich glaube, das trifft auf großes Interesse. Und ich glaube, das, was Leute jetzt irgendwie mit einem freien ChatGPT machen, wird dadurch abgedeckt. Das hat, glaube ich, auch Nilay während der Keynote gesagt, irgendwie, dass das so dieses freie Chatbot-System halt komplett ablöst, weil es halt integriert ist und weil es halt auf deinen Daten funktioniert.
Joanna Stern hat gesagt, sie hat ihn gefragt, so hier, sag mal, wann ich in dem Theater hier sein soll für die Talkshow. Dann sagte Siri AI, bitte um 6 Uhr. Dann hat sie gesagt, sie war zu spät. Vielleicht ist deswegen der Ton kaputt gegangen, weil sie für die Probe nicht da sein konnte. Aber Leo, hast du deine ganzen Passwörter schon von dem Agent ändern lassen?
Ja, ich habe es versucht, bin aber gescheitert, weil der Agent keinen Bock drauf hatte. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das noch hinbiegen. Also ich habe sehr viele, darf ich hier enthüllen, exklusiv, sehr viele kompromittierte Passwörter. Und die wollte ich alle fixen.
Ja.
Und für eins hat er mir angeboten, hier, das fixe ich für dich. Ich Siri AI, werde deine Passwörter reparieren. Da habe ich gesagt, so, hier, Agent, mach mal langsam. Mach mal mein Passwort ganz. Hat nicht funktioniert.
Ja. War das eine große amerikanische Seite oder deutsche Anbieter, Englisch?
Nee, deutsch, große amerikanische Seite. Die müssen ja, also das geht nicht einfach so. Der Agent, der macht da auch nicht rum und sucht sich irgendwas zusammen und tauscht dein Passwort aus. Da muss ja mindestens der Anbieter so eine spezielle Passwort-Reset-Seite eingerichtet haben, damit das überhaupt funktioniert. Und dann fragt das Ding aber ab, ob es Erlaubnis haben darf, deine Mails und Messages nach Bestätigungscodes, wie sagt man, einzusehen. Mhm. Ja, weil die braucht ja einen Code, um das dann entsprechend zu, ja, den Passwort-Reset zu autorisieren. Hat trotzdem nicht funktioniert. Also ist eine ziemlich gruselige Funktion gefühlt. Ist auch eigentlich eine extrem nützliche Funktion, wenn sie funktioniert. Ich habe große Zweifel, dass das bei vielen Anbietern gehen wird und auch, dass es dann überhaupt bei vielen Anbietern angeboten wird. Ich meine, wir sind jetzt Beta 1, also wer weiß, was da jetzt kaputt ist oder noch kommt. Aber wie gesagt, also von den 50 kompromittierten Passwörtern wurde mir bei einem angeboten, das zu fixen.
Und das hat nicht geklappt.
Aber wie gesagt, also muss man vorsichtig sein, da irgendwie allzu viel rauszulesen. Aber ich glaube, dass dieses Ding mindestens darauf baut, dass der Anbieter entsprechend so eine spezifische, und das hat Apple vorher schon versucht zu forcieren, dass die Anbieter diese Passwort-Reset-Seite eine feste, du hast es ja schon so halbautomatisch jetzt gehabt, dass du in der Passwort-App sagen kannst, ich will mein Passwort ändern und dann hast du selbst da drauf geklickt und dann hat dich dieses Ding idealerweise zu dieser spezifischen, hier setzt du das Passwort für Anbieter XY-Seite weitergeleitet. Die hat so eine bestimmte Domainstruktur. Also
well-known-Dingens.
Genau. Und also so ein Anhang praktisch. Und dann konntest du da mit Hilfe der Passwort-App dir halt ein neues, starkes Passwort einfach von der App geben lassen oder von iCloud Schlüsselbund oder wie man auch immer das Ding nennen möchte. Und dann hast du dein Passwort geändert gehabt. Und das gibt halt kaum Anbieter, die das bislang integriert haben. Zumindest ist es mir vielleicht noch extrem wenig über den Weg gelaufen.
Ja, also du kannst so ein deinedomain.com/.wellknown/changepassword genau. oder sowas haben und dann kann das Ding dort direkt hingehen. Das wäre ja. wahrscheinlich insgesamt ganz praktisch, weil tatsächlich ist das bei vielen Anbietern sehr gut versteckt, wo da jetzt dein Account irgendwie rumgammelt. Und ich habe gerade bei einem Anbieter, habe ich offensichtlich zwei verschiedene Accounts und habe dem Support geschrieben, so hier, ich komme nicht rein, was ist denn los? Ich sage, ja, ist ein anderer Account. Ich sage dir aber nicht welcher, weil es ja nicht deiner. So. Danke.
Ja, also ich gehe davon aus, dass diese Passwort-automatisch-Fix-Funktion an diese Well-Known-Geschichte geknüpft ist. Das ist nur eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber vielleicht versuchen sie es auch, das tatsächlich irgendwie selbst dann herauszufinden, wo man und wie man das Passwort zurücksetzt. Theoretisch könnte man das ja in so einem agentischen KI-Kontext sich vorstellen. Aber ja, also ist natürlich schon ein bisschen gruselig, ist es schon.
Der Chat sagt, er fände es toll, wenn der statt Passwort ändern sofort ein Passkey anlegen würde. Die Funktion gibt's für Apps. Also ich habe auch schon eine App gesehen, dass du gehst in die App rein, loggst dich ein und dann sagt er dir zum Willkommensgruß, ich habe dir jetzt ein Passkey angelegt.
Ja. Genau, hat ja Apple auch selbst gemacht für iCloud-Accounts. So, hier, wir haben dir übrigens ein Passkey angelegt. So, ja, danke.
Stimmt.
Boah, hatte ich jetzt irgendwie nicht gewollt unbedingt, aber okay.
Ja, die zum Beispiel für den Apple Developer Account, da habe ich es bisher umgehen können. Da fragt er immer, das ist ein extra separater Account, eine andere ID, die wahrscheinlich, also ich meine, normalerweise klappt es ja, aber nachdem die Passkeys immer noch nicht richtig portabel sind, ist es halt schon okay, solange man in seinem Ding bleibt, aber ohne die Möglichkeit zu exportieren und das zu portieren und das Passkeys auszudrucken, mit der Post zu schicken, wenn es sein muss, geht's halt nicht.
Ja.
Basti, schick mir mal ein Passkey.
Ich bin sofort wieder zurück.
Du kannst dir ausdrucken. Du hast in deinem Spaß-Keyboard, Keypass-Manager-Dingen.
Stimmt, ja, richtig.
Die könntest du mir zur Not ausdrucken.
Das muss ich mir gleich mal anschauen, wie die da aussehen.
Also QR-Codes würden sich anbieten oder so. Aber sowas ist wahrscheinlich. Naja, ansonsten von der Keynote und so, ich habe das alles nochmal ein bisschen auf mich wirken lassen. Ich habe die Interviews vom Joss auf mich wirken lassen und ich bin weiterhin der Meinung, es wäre besser, wenn er keine geben würde, weil er kommt nicht sympathisch rüber. Wahrscheinlich ist er total netter Typ insgesamt, aber so in seiner Position als Dingens bei Apple sollte er es wahrscheinlich lassen.
Ja, richtig.
Weil es kommt nicht, was auch immer seine Botschaft sein mag zu diesen Gelegenheiten, es kommt nicht gut rüber. Ich finde, er sollte es lassen und das wird sich zeigen, ob sich halt, wie viel halt der Turnus und der Cook zu melden haben, wenn der Joss daneben sitzt. Und der bleibt ja da sitzen.
Ja, werden wir ja auch sehen, ob sich der Turnus da irgendwie von lösen kann, davon lösen will oder ob, das hatten wir ja jetzt auch schon so, das war ja nach dem MacBook Neo, hatten wir ja so ein Interview, wo Turnus und Joss halt auch direkt so neben ihm saß und man immer das Gefühl hat, der grätscht ihm gleich, springt ihm gleich ins Wort. Das ist natürlich ein blödes PR-Spiel, was unschön anzusehen ist, aber gut, man muss Apple entscheiden, ob sie so kommunizieren wollen oder wie sie halt kommunizieren wollen in Zukunft dann auch. Also es hat sich ja auch stark geändert. Apples Kommunikationsstrategie unter Cook und unter Steve Jobs vorher, das war ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also da werden wir ja sehen, ob sich das vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren dann auch nochmal ändert. Und vielleicht noch, ja.
Der Jobs, der hat ja schon auch, der Jobs war ja auch so ein Bullshitter. Aber der hat halt nicht so aggressiv irgendwie gelogen, hatte ich das Gefühl. Ne? Und das ist, also der hat schon auch mal die Unwahrheit gesagt, aber es war nur so ein Bullshit-Niveau. Und ich glaube, im Joss kaufe ich es einfach nicht ab. Ich hab das, mein Gefühl sagt mir, das stimmt nicht. Ja.
Ja.
Ja. Und deswegen nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Selbst wenn die Policies irgendwie so bleiben oder so. Basti, hast du es, wenn Apple Keynote angeschaut, mit dem Video hat ja auch irgendwas nicht gestimmt. Also die Theorie vom Patel war so, dass sie halt diesmal keine teuren Panasonic-Linsen draufgeschraubt haben auf die iPhones, sondern sie einfach so genommen haben, wie sie sind.
Ja, es ist vielleicht, also ich finde, es ist so ein bisschen untergegangen. Ich habe es nur auf dem Tablet angeschaut. Also vielleicht hat man da auch noch was übersehen dann. Aber das, selbst das ist natürlich so ein bisschen untergegangen, weil der Stil ja so anders war. Das hattet ihr ja also am Wochenende auch schon drüber geredet, dass der, dass das so diesen, okay, wir sind jetzt wieder ein bisschen hemdsärmeliger als früher Stil gemacht hat. Und da kann man natürlich gut verargumentieren, dass es einfach weniger poliert als sonst aussieht.
Also ich hatte gerade in einer Situation, das war so ein bewegter Shot, das wäre normal eine Steadicam gewesen. In dem Fall war es aber wahrscheinlich nur ein Gimbal und ein iPhone drauf. Und ich glaube, das iPhone hat gegen den Gimbal gekämpft, was es ja manchmal macht, wenn die sich gegeneinander bewegen.
Also das würde vielleicht aber auch zum Beispiel erklären, warum, also wir haben diesen einen Shot, wo Craig zu dieser Tür reingeht. Das hätte theoretisch einfach ein langer Shot sein können. Und wenn sie es geil gemacht hätten, wäre das ein langer Shot gewesen, der gut gewirkt hätte. Und sie haben einfach Craig gefühlt zu 2-3 Sekunden, wenn es hochkommt, reden lassen und man hat ihn gesehen. Und dann wurde wieder Vollbild auf irgendeinen Chart geschnitten, den ich an einer anderen Stelle erwartet hätte. Und es fühlte sich so ein bisschen so an, als müsste man was in Post fixen, indem man einfach guckt, dass dieses Video nicht sichtbar ist. Also Produktionsqualität war schon mal höher. Auf der anderen Seite finde ich es so nicht schlimm. Wir haben ja da letzte Sendung so drüber geredet, dass sich dieses, also zumindest für mich, die Art und Weise, wie diese Microsoft Keynote war, dass die sich einfach weniger gestellt angefühlt hat und echter angefühlt hat. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Apple das gelungen ist mit der Keynote, aber es war halt weniger Hochglanz. Oder man kann vielleicht einfach sagen, es hat besser zum Inhalt gepasst.
Meinst du, sie gehen zurück zu einem Live-Event im Herbst, im Turnus?
Also wünschen würde ich es mir, ja. Ich sehe es irgendwie immer noch nicht, weil da gehen Dinge schief. Das ist einfach nicht mehr Apple. Und also ich meine, diese Cringe-Pausen, die wir jetzt in den Interaktionen mit dieser Siri AI gesehen haben, die werden ja nur mehr, wenn du es nicht nochmal drehen kannst und nochmal drehen kannst und sagen kannst, okay, den Take nehmen wir jetzt, weil da war die Antwort am schnellsten, da war die Antwort am besten. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, aber
ich meine, die Pausen kannst du auch perfekt faken. Also es muss ja nicht, es muss ja trotzdem nicht echt sein. Und du musst dir auch anschauen, wenn du so ein altes Steve Jobs Video anschaust, wo er irgendwie auf so einem G3 irgendwie Photoshop-Demos macht. Der war halt auf 3000% getuned und alles lief aus einer RAM-Disk. Da war kein G3, war in echt jemals so schnell. Also
es war natürlich, ja.
Aber ich glaube, du kriegst auch diese Momente nicht hin, die dann abgegriffen werden irgendwie als Clipper. Als Clippings, die du dann verbreiten kannst, die kriegst du nicht ohne ein vorproduziertes Video hin. Also ich gehe und beim Turnus erste offizielle Vorstellung, nie im Leben gehen zu einer Live-Show zurück. Also da muss alles funktionieren bei dieser Übergabe. Deswegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich
habe übrigens nochmal, ja. Entschuldigung, sogar die erste 1984 Keynote von Steve Jobs und Macintosh. Der Macintosh, den er aus der Tasche gezogen hat. Super gepimptes Modell, den gab es nie zu kaufen. So viel RAM hatte kein einziger Mac zu der Zeit.
Das muss halt schnell gehen. Ich habe nochmal nachgedacht, weil Basti das auch vorhin nochmal angesprochen hat, diese ganze Parentals Control Geschichte, die da in der Keynote war. Ich habe drüber nachgedacht, weil Leute das gesagt haben unter der Woche. Ich glaube, ich habe da so einen Blind Spot, weil dieses Kinder App Store, nicht digitale Wellness, sondern wirklich Kinderschutz auf diesen Plattformen ist ein größeres Thema, als, glaube ich, bei mir präsent war. So. Also es gehen ja aktiv Länder und Bundesstaaten aus den USA und so weiter mit Vorschlägen voran und ich glaube, das war Apples Versuch, einfach da sofort mal, nicht sofort, aber halt 10 Minuten, Viertelstunde einzuräumen, um dagegen zu wirken. Und ich glaube, das habe ich einfach nicht so auf dem Plan gehabt. Das scheinen einfach sehr ernste Bestrebungen zu sein und auch sehr tiefgreifende Bestrebungen, wenn das so kommt. Und das war Apples Versuch, glaube ich, oder es ist plausibel, dass es Apples Versuch war, da sozusagen so, hey, bei uns ist alles kinderfreundlich und du kannst ja hier Screentime anmachen und dann alle geschützt und so weiter. weiß nicht, ob das so klappt, aber ich glaube, das kommt aus dieser Situation heraus, dass die Gesetze da eigentlich jetzt gerade durchgearbeitet werden und dann doch durchaus sehr, sehr tief eingreifen, wenn sie dann kommen.
Also sie greifen ja bereits ein. Ich meine, sie haben ja einfach mal Altersverifikation in UK eingeführt. Also das ist ja eigentlich irre. Du hast ja jetzt ein Betriebssystem mit einer, also iOS ist ein Betriebssystem mit Altersverifizierung. Das ist in Deutschland nicht scharf geschaltet im Moment, aber kann halt jederzeit kommen. Und sie haben das in UK einfach eingeführt aus Lust und Laune, ohne dass da irgendeine gesetzliche Basis für da ist. Ja, weil sie schon mal wussten, okay, da kommt jetzt was. Und in UK geht es ja da gerade hoch her. Also da wird ja jetzt schon gefordert, hier Kinder dürfen überhaupt keine Fotos mehr mit irgendwie Nacktfotos. Du musst technisch verhindern als Anbieter, dass die Kinder in irgendeiner Form Nacktfotos machen. Und Kinder ist ja ein sehr breiter Begriff. Mhm. Ja, also das, ich verstehe die Problematik natürlich schon. Die Problematik ist ja sowieso da. Aber dass sich Apple jetzt hinstellt nach all den Jahren, wo dieses verdammte Bildschirmzeitsystem einfach komplett kaputt war und sagt so, ach ja, wir als Eltern haben uns gedacht, wir müssen die Kinder schützen. Also das war ein so unerträgliches Segment dieser Keynote, dass es echt gekracht hat.
Das mag jetzt so ein bisschen zynisch sein vielleicht, aber sobald einer sagt, so wegen den Kindern oder den Terroristen, ist es normalerweise gelogen.
Ja, wir als Eltern von Terroristen. ja, also ich meine, es ist ja, also sie haben nicht viele neue Funktionen unterm Strich gezeigt. Was sie offensichtlich gemacht haben oder versucht haben oder jetzt versuchen, ist dieses verdammte, komplett kaputte Bildschirmzeitsystem auf eine hoffentlich solidere Basis zu stellen, sodass diese Funktionen, die da drin sind, vielleicht tatsächlich funktionieren, wenn diese Systeme final auf den Markt kommen und du alle Geräte in der Familie auf diese Systeme gebracht hast. Vielleicht. Plus halt noch ein, zwei sinnvoll erscheinende Funktionen, die sie drumherum gebaut haben, so wie diese Geschichten, dass die Kinder halt anfragen können, ich möchte Webseite XY besuchen, dann kannst du das als Elternteil halt freigeben oder eben auch nicht freigeben. Was ja bis jetzt nicht da war. Du konntest natürlich irgendwie Webseiten sperren, du konntest irgendwelche komischen Filterlisten anlegen. Das hat ja kein Mensch gemacht. Das war ja total irre und es gab immer irgendeinen Weg, da drumherum zu kommen. Das ist einfach. Am Schluss ist es sowieso natürlich irgendwo großer Quatsch zu versuchen, das technisch zu regulieren. Also auch als Eltern ist es eigentlich eine verlorene Geschichte, muss man bis zu einem gewissen Punkt sagen.
Selbst möchtest du...
Das sage ich als Eltern.
Ja, aber du als Eltern, bist jetzt ein technisch versiertes Eltern.
Ja.
Und aber viele halt nicht. So,
ja.
Wer soll denn dieses MDM für die Kinder betreiben, also administrieren, wer soll das denn machen?
Ja, eben. Also das ist ja auch ein Teil, den sie jetzt praktisch zumindest versprechen, ist, dass vielleicht es so viel einfacher und logischer aufgebaut ist, dass man da auch durch diesen Setup-Assistenten geführt wird, hoffentlich und an der Hand genommen wird und einem praktisch Vorschläge, die hoffentlich halbwegs valide Elterngruppen gemacht haben, die Apple so ja da zitiert hat. Ich habe mir die im Einzelnen nicht angeschaut, ob sie sich da irgendwie besonders clevere Experten herangeholt haben oder wen sie da auch immer herangeholt haben. Aber sie haben da, wenn sie da die Leute, also die Eltern, bei der Hand nehmen am Schluss und da durchführen und das alles ein bisschen einfacher gemacht haben und du wirklich relativ schnell zu einer guten Konfiguration kommst, die du haben möchtest für deine Kinder und für sinnvoll befindest und dann auch irgendwie nochmal sagen kannst, ja, da funktioniert irgendwas nicht und da haben sie ja irgendwie auch noch so Sachen, so Konzepte, dass du halt irgendwie Fehler und Umgehungssachen und halt melden kannst und vielleicht kümmert sich da jetzt halt tatsächlich auch mal ein Team bei Apple darum, dass das halt auch tatsächlich dann so funktioniert am Schluss, da wäre vielleicht schon viel gewonnen. Ich weiß nicht genau, ob wir das sehen. Ich weiß auch nicht genau, ob Apple damit sich aus dieser Kinderschutzproblematik-Debatte herausstehlen kann, weil die ist schon zu weit fortgeschritten, die ist schon viel zu erhitzt und die ist natürlich auf einem absurden Niveau angelangt, weil das, was wir da aus den USA vor allem hören, das läuft ja letztlich, also all das läuft irgendwie auf eine auf halt diese Altersverifizierungssysteme heraus und natürlich auch eine, die Zensursysteme sind da sehr nah. Also das, das ist alles ein furchtbares Mischmasch, von mit dem man eigentlich gar nichts zu tun haben möchte. Und ja, in Großbritannien sind wir eben, wie gesagt, so weit, dass du musst nachweisen, dass du 18 oder älter bist, damit du dein iPhone komplett benutzen kannst. Weil wenn du das nicht nachweist oder das nicht nachweisen willst oder das nicht nachweisen kannst, dann sind einfach Funktionen in deinem iPhone gesperrt. Das ist ja völlig irre. Und das ist was Apple jetzt uns als Nutzern eingebrockt hat. Und das ist einfach mal so über die Bühne gegangen. Das ist völliger Wahnsinn. Die komplette, ich meine, du kannst ja jetzt schon diskutieren, wie viel Kontrolle wir noch über unsere iPhones und Computer überhaupt haben. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall ein Pünktchen Kontrolle noch weniger.
Ja, das ist insgesamt nicht. Dieses Screentime-System war halt auch so broken. Darauf konntest du ja quasi nichts wirklich sinnvoll aufbauen. Haben sie aber trotzdem jetzt auch jahrelang verkauft. Ne? Also ja. diese, ich weiß nicht, ist das so ja, Dauerstreit mit den Kindern so, ich will aber noch mehr Roblox?
Ernsthaft, also ich meine, ich habe das hier schon ein paar Mal erwähnt, aber mein Sohn, also das ganze System ist jetzt gescheitert, nicht gescheitert, aber einfach, ich habe es ausgeschaltet, weil es halt keinen Sinn mehr gemacht hat. Weil im letzten Monat hat er nur gesagt, ist der Screentime-Glitch wieder? Ich habe gar nicht 2 Stunden TikTok geschaut. okay. ja.
Ja, klar.
Ich habe aufgepasst, Screentime hat nicht aufgepasst. Nee, das ist einfach zu kaputt, um es zu benutzen. Es war ernsthaft zu kaputt, um es zu benutzen. Also auch Anfragen sind dann zuletzt zum Beispiel immer nur noch an mich gegangen und nicht mehr meine Frau. Also es ist lustig. Also ich meine, und dann sitze ich hier in so einem Podcast und dann kommen immer so Anfragen, will FIFA ab auf Vorbereitung für die WM runterladen. Ich bin im Podcast auf ungestört. Keiner kennt den Code. Ich habe natürlich keinem den Code gesagt. Das ist natürlich, weißt du, clever, weil sonst sind es auch, es gab so lustige Fälle, wo ich dann, wo den Code dann Oma wusste, ja? Oma. Und Oma hat den Code an den Kindern gesagt. Und dann
das ist Code super auch lustig.
Alles egal. Also,
das ist super lustig. Die Oma ist wie das KI-System bei Instagram. So, ja. Gib mal ein Passwort raus. So, hier ist das Passwort.
Ja, genau.
Ich hätte die Chance nutzen müssen. Ich hätte meinen alten Facebook-Account wieder bekommen können, indem ich den KI-Bot belüge.
Ja, das wäre. Jetzt hätte ich meinen Instagram-Account wieder bekommen können. Das wäre es doch gewesen.
Ja, das hast du einfach nicht verwendet, weil es einfach keinen, und es gab natürlich nicht genug Einstellungsmöglichkeiten, diesen Button, den sie gezeigt haben, zum Beispiel irgendwie jetzt freigeben oder jetzt blockieren. So, der wäre manchmal super sinnvoll, wenn einfach das Kind beharrlich so, nein, ich geh nicht weg vom Telefon oder so, block, so, jetzt bitte zuhören. Aber also die Einstellungsmöglichkeiten waren nicht groß genug und ich bezweifle auch daran, dass die jetzt größer geworden sind. Also es sind ein paar kleine Sachen nach der Keynote dazugekommen. Ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, weil es ist noch nicht auf den Geräten der Kinder, logischerweise. Und das ist natürlich auch eine Frage. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis auch so Kindergeräte eventuell, oder die fliegen ja da raus. Also die kriegen ja vielleicht iOS 27, iPadOS 27 nicht. Das ist ja sehr, ja, gibt es da so einen Schnitt. Und ich glaube, dann funktioniert das mit dem Screentime auch nicht. Ja. Und deswegen, also das war so ein Rudern. Und wie gesagt, ich habe nach der Keynote nicht verstanden, warum sie da so gerudert sind, aber irgendwie jetzt, mir erschließt es sich so ein bisschen, dass das natürlich eine PR-Geschichte auch war. Du kommst nicht um Eigenverantwortung, um elterliche Kontrolle, kommst nicht umher. Und damit funktioniert es auch für uns ganz gut. Ich meine, bei manchen Sachen musst du wirklich, da gibt es so einen Automatismus, der ist ganz gut. Auch bei sich selbst sieht man das ja. Also ich Eltern brauchen den auch. Das sind nicht nur die verdammten Kinder. Eltern brauchen den vielleicht sogar noch viel mehr, da sich selbst irgendwie zu erinnern zu lassen. Ja, du scrollst jetzt hier seit 3 Stunden. So, ist das gut? Ist das irgendwie? Und ist alles so halbgar, was die Anbieter anbieten. Also ich meine, wir haben es gerade bei YouTube gesehen. Da gibt es für diese Shorts, haben wir, glaube ich, hier gesprochen. Irgendwie, du kannst den jetzt auf 0 Minuten setzen, dass du bei Shorts, wenn du da auf den Button zufällig kommst, dann sagst du irgendwie, willst du es, also es gibt 2 Button, ne? Willst du für heute freigeben oder willst du das, die Beschränkung bestehen lassen? So, es ist halt super simpel und es ist halt nicht zu schwierig, dem das zu umgehen. Also man könnte es halt noch schwieriger machen. Du könntest halt irgendwie sagen, Du musst das Gerät irgendwie einmal ausmachen, wieder anmachen und dann sagen Leute wahrscheinlich, oder ich würde dann zum Beispiel auch sagen, boah, das ist mir jetzt nicht wert. Also man kann da noch mehr nachdenken drüber.
YouTube hat jetzt erstmal die Preise erhöht und fragen auch nach, ob sie jetzt den Preis dir erhöhen dürfen zum Beispiel.
Okay. Ja, jedenfalls, ich finde es ist wahrscheinlich echt schwierig, da ein perfektes System gibt es da wahrscheinlich eh nicht. Aber und deswegen, man kann vielleicht auf der optimistischen Ebene sagen, okay, wenigstens kümmert sich mal wieder einer drum, weil es hat sich definitiv die letzten 5 Jahre keiner drum gekümmert. Ich weiß noch, Tim Cook hat das sehr stolz eingeführt oder saß zumindest in Interviews und hat gesagt, ja, hier, Digital Wellness, sehr wichtig. Wir geben den Nutzern Werkzeuge an die Hand, die Geräte sinnvoller, bewusster zu benutzen. So. Und dann ist nie wieder was passiert und ist einfach kaputt gegangen. Also Screentime ist wirklich kaputt gegangen über die Jahre. Und kleine Hauch an Hoffnung, dass zumindest das, was jetzt versprochen wurde, dann auch funktioniert.
Naja, aber ich glaube, Screentime insgesamt, der Ansatz ist halt auch falsch. So grundsätzlich für alle. So, ich glaube, ich hatte Schulzeit, hatte ich einen Schulfreund, der hatte auf seinem Grundstück waren 2 Häuser, das Haus von den Eltern und das Haus von der Großmutter. Die Großmutter war schon tot. Aber er hatte quasi dieses Haus für sich alleine. Und da war ein Fernseher drin und ein Nintendo. Dann bin ich zu dem rübergefahren. Dann haben wir das ganze Wochenende lang Nintendo gespielt. Und ist seine Mutter immer reingekommen. Sie war quasi der Screentime, war sie. Hat gesagt, geht doch mal raus an die frische Luft.
Ja.
Aber ich bin noch zum Nintendo spielen da. Dann hat sie uns rausgeschickt und dann bin ich nach Hause gefahren. Das war der Effekt von Screentime, weißt du?
Ja, das ist so wie bei Android, wo du dann Hundefotos gezeigt bekommst. Mhm. So willst du nicht mal mit deinem Hund rausgehen. Ach ja, stimmt. So, ich scroll mal bei TikTok weiter. Ja. Also das ist echt schwierig in vielerlei Ebenen, weil das Thema hochgradig komplex ist und weil da am Schluss auch jeder als Eltern seinen eigenen Weg finden muss. Und da führt halt nichts dran vorbei. Und trotzdem ist es auf jeden Fall wichtig, dass Apple versucht, das auf frische Beine zu stellen. Ich begrüße das auch. Ich finde das gut. Es ist extrem albern, dass sie das nach wie vielen Jahren jetzt gemacht haben? 8 Jahren oder so? Nachdem das 8 Jahre lang oder wie lange sie jetzt 6 Jahre lang oder wie lange sie dieses komplett kaputte Screentime mitschleifen und jetzt so tun, als wären ihnen die Kinder plötzlich eingefallen, weil Kinderschutz voll wichtig ist und während ihnen halt irgendwie die Regulierer aufs Dach steigen. Das ist halt einfach eine Shitshow und ist einfach hässlich. Also das so abzuziehen. Das ist mir echt richtig schlecht fies aufgestoßen, diese Keynote-Segment, weil das einfach nicht richtig so ist. Und trotzdem kommen wir vielleicht an einen besseren Punkt, weil ich glaube, dass es ein Problem ist und dass Eltern das gerne einschränken möchten und technisch einschränken möchten, ist mir nachvollziehbar. Und das heißt, das muss auch funktionieren und das muss einfach genug sein, damit du eben nicht Leute irgendwie das irgendwie da anfangen, das mit dem Apple Configurator irgendwelche Haus-MDM-Konfigurationen zu machen, weil das kannst du ja auch machen. Du kannst ja das Gerät zu einem Supervised-Gerät machen und da halt die volle Sperre reinballern ohne Ende. Und dann wird es, glaube ich, echt, da konntest du das Gerät tatsächlich an einem Punkt bekommen, dass du halt nicht mehr die Kinder dann irgendwie halt in iMessage die YouTube-Videos schauen, statt bei der gesperrten YouTube-App.
Im Passwort-Manager-Browser war.
Da waren ja Hits dabei. Das war ja einfach nur albern.
Natürlich darfst du Passwort-Manager
auch
benutzen.
Die Kinder kennen doch all diese Tricks. Die kennen auch viel. Und da geht es ja auch gar nicht darum, um irgendwie technisch versiert zu sein oder nicht, sondern du musst ja einfach nur bestimmte Tricks oder eben den Browser, der halt irgendwo integriert ist oder ein In-App-Browser, der irgendwo drin ist, nur zu wissen. Und diese Tricks, die verbreiten sich ja in der Schule und so weiter, verbreiten die sich ja sofort. Das heißt, die Kids wissen das ja alles sofort und die haben auch unendliche Zeit, um das alles auszuprobieren und das zu machen und irgendwelche super nervigen Sachen auch zu machen, um solche Sachen auszutricksen. Und da sind alle Erwachsenen und alle Eltern sind da einfach immer hinterher und immer im Nachteil sozusagen.
Meine Eltern haben mal versucht, so ein Bildschirmcode von den analogen Fernseher zu klemmen. Damals ging das, so einen 4-stelligen Code. Und ich hatte als Kind halt viel zu viel Zeit und habe halt die Hotline angerufen von dem Fernsehhersteller und gesagt, hier, ist ein falscher Code, komm nicht mehr rein in meinen Fernseher. Und also du...
Das ist das ursprüngliche Social Engineering.
Wir haben halt damals auch viel Quatsch gemacht. Ich meine, das Ding ist halt, also das muss halt auch jedes Elternteil dann für sich sehen, was ist denn, was fällt denn unter Screentime, was will man denn regulieren überhaupt, ne? Also geht es wirklich um diese Handvoll Apps, die einfach der Dreck sind, der Social Media Dreck. Weil ich glaube, es gibt halt so Fälle, da Screentime unlimitiert gerne. Also wenn mein Sohn irgendwie ein Dokument schreiben will, dann kann er das gerne unlimitiert machen, weil Screentime. Aber da sind die Eltern gefragt. Dann kommst du um die persönliche, menschliche Komponente, kommst du da nicht drum rum. Und trotzdem ist wahrscheinlich wichtig zu sagen, irgendwie so, du willst gewisse Sachen einschränken und das muss dann auch technisch gehen, weil du nicht die Kapazität hast, 24 Stunden, oder du willst es auch nicht, eine Art Überwachung dem Kind aufzudrücken.
Ja, klar. Vor allem auch irgendwie natürlich zu sagen, dass du die Möglichkeit hast, das Gerät praktisch zu einer gewissen Uhrzeit abends mehr oder weniger technisch abzuschalten. Sie sollte bestehen in irgendeiner Form. Weil ich glaube, die Sogwirkung ist ja einfach zu immens der Geräte. Die Sogwirkung ist auch, Alex hat schon gesagt, ist auch auf uns Erwachsene zu groß. Und wir sind auch nicht in der Lage, die abzuschalten. Und ich meine, wir müssen halt selbst damit leben, mit dummen Entscheidungen. Aber ich meine, den Kindern kann man die vielleicht noch eine Zeit lang abnehmen, die dummen Entscheidungen. Irgendwann müssen die dann auch selbst treffen. Und dann musst du halt schauen, wenn du aber natürlich deinen Kindern die ganze Zeit diese dummen Entscheidungen durch technische Sperren abnimmst, dann führt das vielleicht auch zu keinem allzu cleveren Ergebnis am Schluss, wenn die Kinder selbst diese Entscheidungen treffen können.
Also, nee, oder wenn du die Technik wegnimmst, dann führt das vielleicht nicht zu cleveren Kindern. Aber
ja,
hey,
also,
jeder entscheidet.
Das ist so kompliziert am Schluss. Und deshalb ja, wird da auch jeder selbst für sich da zu irgendeinem Punkt kommen müssen. Aber trotzdem glaube ich, ja, es ist schon wichtig, dass die Möglichkeit zumindest da ist, weil gewisse Einschränkungen musst du wahrscheinlich treffen können. Und du kannst natürlich den anderen Weg machen und irgendwie versuchen, dass die Geräte irgendwie auch aus den Kinderzimmern irgendwie ganz rauszubekommen, zumindest abends oder sowas. Aber wie gut funktioniert es? Und das ist ja auch alles sehr komplex und schwierig und kompliziert.
Ich habe auch von mehreren Mitschülern und Dingens aus den 80ern und 90ern, also die gleich alt sind wie wir jetzt so, gehört, die halt zu Hause keinen Fernseher hatten. Nichts. Kein Fernseher, kein Fernsehen, keine Videokassette, kein gar nichts. Ja. Die sind dann irgendwann ausgezogen, sind zum Studieren gegangen und sind einfach 24/7 vor der Glotze gehangen.
Richtig.
Ja, und ja. Haben dann nachgeholt.
Ja.
Glotze vielleicht auch nicht. Glotze bräuchte auch Screentime, muss man sagen.
Und das hat natürlich eine Sogwirkung. Und davor waren es aber halt die Bücher. Ja? Die Kids lesen zu viele Romane und werden dumm davon. Ich habe gerade heute eine Meldung gelesen, die Kids lesen keine Bücher mehr. Okay.
Ja, es ist, also ich kann mich ja auch noch zurückerinnern, was wir für komische Sachen gemacht haben und wie wir irgendwie solche Sachen umgangen sind und was da für Methoden und Möglichkeiten gab. Und trotzdem frage ich mich halt, ob wir natürlich, ich meine, wir waren ja in einer sehr unschuldigen Medienwelt, muss man sagen. Ja. Also die kann man ja gar nicht damit zu vergleichen. Ich meine, du hast halt...
Es war nur Zeitverschwendung.
Also wenn du irgendwie nachts Fernsehen geschaut hast und aus irgendeinem Grund in der Lage warst, Fernsehen zu schauen, das Schlimmste, was du dann gesehen hast, war irgendwie Tutti Frutti oder sowas. Also ich meine, irgendwas Bescheuertes, was sexistisch war und irgendwie Müll, aber vielleicht nicht irgendwie weltbewegend schlimm. Also du hast keine Andrew Tates gehabt, die da plötzlich durch deinen Bildschirm gesprungen sind und keine anderen Clowns, aus denen halt nur irgendwie Hass rauspurzelt. Und der dich vielleicht irgendwann halt auch kaputt macht, wenn du das einfach nonstop konsumierst. Oder das in dieser Form waren wir natürlich, ja, also waren sozusagen unsere Umgehungsmethoden führten zu sehr harmlosen Medienkonsum, würde ich sagen, am Schluss. Und diese in der Medienwelt bewegen wir uns einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist, kann man schon so festhalten. Und das macht es natürlich umso wichtiger, auf der einen Seite technisch das in den Griff zu bekommen, aber es macht es natürlich noch 10-mal wichtiger, in irgendeiner Form versuchen, mit den Kindern zusammen dieses Gespür zu entwickeln, was ist dieser Dreck, der da eigentlich rumfleucht und warum ist das so ein Dreck und warum sollte man sein Gehirn möglichst, also sich damit auseinandersetzen vielleicht, aber auch manche Sachen wirklich wegignorieren.
Ja, aber du musst auch sehen, dass diese, wenn du da mal auf sowas stößt und sowas siehst, so ein Dreck und irgendwelche Infowars oder so ein Zeug, musst du halt auch die Medienkompetenz haben, das einzuordnen.
Ja, und zu zeigen, wie mit welchen Mitteln das funktioniert und wieso das so bescheuert ist. Also,
und das fallen ja auch reihenweise die Erwachsenen in unserem Alter auf diesen Dreck rein und auf die Telegram-Kanäle, die dir irgendwelche Märchen erzählen.
Ja.
Das Problem ist ja natürlich, bei den Erwachsenen ist der Zug wahrscheinlich zu einem großen Teil schon abgefahren, weil hier hast du in der Regel ja nicht mehr die Möglichkeit, dass ein kontrollierendes Organ, wie zum Beispiel die Eltern von einer erwachsenen Person hingehen und sagen, pass mal auf, ich helfe dir mal, das einzuordnen. Die Möglichkeit haben wir natürlich bei den Kindern schon noch, wo wir halt hingehen können und sagen, pass mal auf, wir konsumieren zusammen Medien und ordnen dann zusammen ein, was du da siehst. Also vielleicht sollten wir die ganzen Parental Controls und Screentime einfach für alle Leute rauslassen, damit die alle keinen Dreck mehr sehen können. Aber dann müssen wir natürlich plötzlich, ich meine, wer macht dann die Filterliste? Macht sie dann Jaws? Weiß nicht, ob ich das möchte oder nicht. Also ich bin da schon bei dir, dass wir zu viele Erwachsene haben, die das selber nicht einordnen können. Und da haben wir natürlich dann auch da gleichzeitig das Problem, das sind natürlich, und da reden wir halt jetzt wieder aus so einem Glashaus raus, das sind natürlich aber dann auch nicht die Eltern, die in der Lage sind, dann mit ihren Kindern reflektiert durch irgendwelchen Mediendreck durchzugehen und zu sagen, okay, das ist einfach Quatsch, das brauchst du nicht konsumieren.
Ja, es ist halt so sauschwierig, weil es gibt halt keinen Generalschalter. Also der Algorithmus ist ja für jeden anders. Und welche Videos du bekommst, ist einfach nicht vorhersehbar. Ja. Ich habe zum Beispiel mal irgendwie, das ist schon Monate her, aber bei TikTok gibt es so einen Schalter, irgendwie kinderfreundlicher Content oder irgend sowas. Kannst du anklicken so. Ja, da schaltet sich halt der normale Content auf einfach Cartoon-Clips, gerippte Cartoon-Clips aus irgendwas zurück. Also es ist so ein breiter Hammer, der einfach komplett einfach alles ausschaltet, was irgendwie nur so einen realen Menschen zeigt und so weiter. Und selbst da kannst du dir wahrscheinlich nicht sicher sein, dass nicht irgendwie die Cartoon-Figur auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Sprüche ablässt. Deswegen, also das ist Leute, die da rangehen und sagen, naja, da brauchst du nur die richtigen Filterlisten, das ist einfach Quatsch. Das ist ernsthaft Quatsch. Das kannst du nicht durch Technologie da in dem Fall bis aufs Letzte lösen.
Also ich meine, auch die Filterlisten, die sind ja subjektiv. Ne? Also ich weiß, dass wir hier zum Beispiel ein relativ homogenes Wertesystem haben. Das heißt ja aber nicht, dass das andere Leute auch haben und Sachen, die ich wegfiltern würde, weil ich sie für Dreck halte, die sind natürlich in den Augen von anderen vielleicht kein Dreck und die finden das total wichtig und das ist gleichzeitig aber halt das ist halt einfach sehr individuell. Also von daher gibt es halt nicht die eine richtige Filterliste, die alles wegfiltert, was objektiv Quatsch ist oder objektiv nicht gut ist, weil was ist denn das schon?
Also ich bin jetzt gespannt auf das neue System. Ich weiß nicht, wie frickelig es ist, dann irgendwie einzelne Webseiten freizugeben. Also ich weiß nicht, ob man damit, dass das System erlaubt und damit anfängt. Ich meine, dass man gewisse Sachen komplett rauskickt, okay, aber wenn das Kind nach jeder einzelnen Webseite fragen muss, die man dann freigibt, da kannst du ja Arbeiten auch aufgeben, dann bist du mit Kindmanagement beschäftigt.
Ja. Was ist besser oder schlechter, wenn die Hausaufgaben mit ChatGPT erledigt werden oder mit der Wikipedia?
Naja, ist ChatGPT nicht ein Frontend für die Wikipedia unterm Strich? Also.
Ne? Also, aber ich denke auch, dass die Kinder müssen das irgendwie lernen. Und wenn die erst mit 16 ihr Smartphone in die Hand bekommen, dann ist schon zu spät.
Vielleicht, ja. Also es ist schwer abzuschätzen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, ja, würde ich auch sagen, eigentlich muss man das tatsächlich früher lernen oder verstehen und erfahren. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Tage, wo ich denke, am besten wäre es, wenn wir den Kindern tatsächlich das Smartphone erst zum 18. Geburtstag in die Hand drücken würden. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist. Also ich meine, wir haben ja auch diese Verbotsdebatte natürlich jetzt sowieso wieder und genau so, kein Social Media unter 16 und so weiter. Ich glaube nicht, dass wir damit groß weiterkommen. Das weiß nicht, ob das gesehen kann, das noch nicht sehen. Also ich verstehe, warum diese Ansätze gewählt werden, aber das ist irgendwie so ein ganz komischer Ansatz, der uns, glaube ich, der uns nicht irgendwie zu einem guten, besseren Punkt bringt. Mhm.
Du musst halt alles lernen. Deswegen gibt es auch Taschengeld zum Beispiel, damit du ein bisschen lernst, mit Geld umzugehen, damit du ein bisschen verstehst, wie das funktioniert. Da könnte auch noch sehr viel mehr irgendwie passieren aus der Schule und von den Eltern und überhaupt. Und halt mehr, als dass du von der Commerzbank eine Sparbüchse in Form von einem Hamster bekommst. Da könnte man noch mehr Leuten, jungen Leuten erklären, wie das funktioniert.
Ich habe keine Hamster-Sparbüchse.
Siehst du, kannst du mit Geld umgehen?
Nein. Ich meine, also wenn ihr eins gelernt habt hier, dann ist es ja wohl das. Ja.
Ja, nee, ich denke, das sprengt aber auch den Rahmen für heute.
Ja, für jeden Abend sprengt das den Rahmen, muss man sagen.
In der Tat wahr.
Das Apple hat so ein dieses Screentime-System, das war zu lange jetzt zu kaputt. Das ist das eine, ja. Aber wie sie es jetzt halt hier zusammenrollen mit eigentlich was anderem noch, das ist nicht okay. So. Und dieses, weißt du, auch so, dass sie haben so hier Studien zitiert quasi so. Hier, Fachleute sagen das so und so. Da sind sie schon auch so wieder aus dem Schneider raus. So, das sagen wir gar nicht wir, sondern das sagen die Fachleute.
Ja, ist natürlich auch kein Verkehr. Also klar, kann man sagen, hier, Apple müsste da selbst Verantwortung für übernehmen, aber das ist, glaube ich, okay. Also sich dann wenigstens zu sagen, ja, wir ziehen uns halt, wie gesagt, ich habe mir diese Expertengruppen nicht genauer angeschaut, ob die jetzt irgendwie so Hand und Fuß haben oder ob da auch irgendwelche ganz wirren Thesen dabei sind, sei mal dahingestellt. Aber irgendwie einen wissenschaftlichen Ansatz zu wählen und zu sagen, okay, wir nehmen halt diese Empfehlungen, die dann sicher auch im Einzelnen diskutierenswert sind, wie sinnvoll die sind und wie richtig oder falsch die sind. Aber irgendwas als eine Empfehlung zu nehmen und damit zumindest gerade den Eltern, die vielleicht völlig verloren und überfordert davon sind, so ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu überlegen, wie viel Zeit willst du denn jetzt für Social-Media-Apps zum Beispiel pro Tag einräumen, das finde ich nicht so verkehrt. Ich wüsste zumindest keinen besseren Ansatz jetzt. Und dass Apple jetzt selbst sich hinstellt und sagt, Social Media Apps dürfen nur 10 Minuten pro Tag geschaut werden, damit wäre ja auch nicht gewonnen. Und natürlich kannst du sagen, sie wälzen damit die Verantwortung sowieso wieder auf die Eltern ab, aber am Schluss ist es natürlich richtig, dass die Eltern darüber entscheiden müssen letztlich und nicht der Hersteller dieses Geräts. Deshalb ist auch diese Altersverifikation großer Käse, die Apple einfach durchprügelt in UK und weiteren Ländern, weil in dem Moment Apple das jetzt plötzlich entscheidet, aber ich muss das entscheiden als Eltern muss das entscheiden. Und wenn das mein Gerät ist, dann muss ich die Kontrolle darüber haben. Egal, und als Eltern sowieso natürlich auch und auch über mein eigenes Gerät.
Deswegen, am Ende der Sache bin ich sehr unschlüssig, ob es gut war, mein Kind alterstechnisch nach oben zu faken. Ob ich es hätte auf dem richtigen Alter lassen sollen oder ob es besser ist. Also ich weiß nicht, wir werden es abwarten im Herbst, ob er dann alle Freiheiten genießt oder nicht. Also das wird sehr spannend. Ich meine, keine Ahnung. Wir haben damit lange jetzt gekämpft. Ich meine, uns war wirklich unschuldige Zeit. Wir haben jetzt auch, als wir jung waren, die letzten Jahre war es ja auch noch, die ersten iPhone-Jahre war es ja auch noch relativ unschuldig alles so ein bisschen. Es ist halt jetzt ausgeufert und jetzt musst du dir ernsthaft Gedanken machen in den letzten Jahren. Und gut, dass es die Diskussion gibt und das, deswegen sind es Eltern, die müssen Eltern Sachen tun und Sachen entscheiden.
Gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von We Are Developers World Congress Europe. weltgrößter Event für Developer, AI-Bilder und Tech-Leader. Nur noch ein paar Wochen, dann findet der statt in Berlin vom 8. bis zum 10. Juli, schon zum 11. Mal. 3 Tage lang Vorträge, Workshops, Masterclasses, Coding-Competitions und Live-Coding. Über 500 Speaker, zum Beispiel Werner Vogels von Amazon, Malte Ubel von Vercel, Dana Lawson von Netlify und Milin Desai von Sentry. Es geht um AI, Software-Architektur, Security, Cloud-Infrastruktur. Der ganze Software-Development-Lifecycle wird besprochen. Für wen ist das also? Für Leute, die Software entwickeln, die ein Team leiten und die vielleicht im Anfang Juli, 8. bis 10. Juli, nach Berlin möchten. Ist nicht mehr lange hin. Schaut euch mal an, ob das was für euch ist oder für eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mit unserem Code BITS und so gibt es 20% Rabatt auf die Tickets. Und der Code gilt auch für Congress Pass und Masterclass Pass, wo ihr zusätzlich zu den Kongresstagen Zugang zu einer ganztägigen Masterclass nach Wahl am 8. Juli habt. Klickt mal auf den Link in den Shownotes. Schaut mal nach, ob das was für euch ist. Checkt das mal mit eurem Boss. Herzlichen Dank für die Unterstützung an We Are Developers World Congress Europe. So, es gab noch diese Geschichte mit dem Private Cloud Compute. Für Developer, die unter 2 Millionen Downloads haben, ist das zugänglich. Für Developer, die über 2 Millionen Downloads haben, nicht. Und zwar eben nicht pro App, sondern pro Developer. Also pro Developer, pro App. Wenn du eine App hast, die über 2 Millionen ist, dann bist du raus. Wenn du 2 Apps hast mit 1 Million, bist du drin. Aber es gibt jetzt Developer, die haben irgendeine Free-App, die zufällig durch die Decke gegangen ist, mit der sie kein Geld verdienen, aber trotzdem jetzt raus sind. Zum Beispiel Guy Rambo, der hat irgendeine App für irgendwelche so Emojis, irgendwelche komische Tierchen. Nicht sicher, ja, was das ist.
Irgendwie komische Genmoji-Charakter bauen oder so. Also nee, welche. Wie heißen denn diese Wii-Charaktere, die man damals gebaut hat? So ähnlich sieht das Ganze aus.
Mies.
Die Mies, ja, logischerweise.
Und der ist jetzt zum Beispiel raus. Das ist aber eigentlich Quatsch, weil er sagt, er macht mit dem Ding kein Geld. Er würde gerne damit rumspielen für irgendeine kleine App. Zum Beispiel unser Hörer Nico, der hat diese NFC-App. Übrigens Code für Rabatt in den Shownotes nochmal. Der ist auch raus, weil die App für Free-User zu viele Downloads hatte. Aber es ist natürlich, irgendwie ist es auch Quatsch, dass da jetzt Leute abzuschneiden, weil sie eine App mit vielen Downloads haben. Das heißt ja nicht deswegen, dass diese App jetzt besonders viel Geld macht oder dass er mit dieser App viel Geld macht.
Nee, also ich weiß nicht, ob sie das zu Herzen nehmen, aber das war eine relativ deutliche Kritik jetzt schon in der ersten Woche. Ich weiß nicht, ob die noch deutlicher und lauter werden kann über den Sommer und wie viel Apple an Gedankenschmalz da bereits reingesteckt hat im Vorfeld oder ob sie da eventuell abrücken, weil ich meine, es ist ein bisschen Konsens, dass das zu starke Einschränkungen ist und dass man damit eigentlich also für ganz kleine Buden, die irgendwie anfangen, was ausprobieren wollen, kannst du es halt verwenden, aber du stößt da sehr schnell an die Grenze und das ist dann, und dann ist es irgendwie ein bisschen nervig dann, also dann musst du ja irgendwie, es gibt ja auch keinen bezahlten Tier oder so, auf den du dann upgraden könntest bislang, also ich bin durchaus gespannt, weil die Kritik an diesem Punkt sehr groß war. Feature wurde als gut beurteilt, aber die Einschränkung als zu restriktiv, bin mal gespannt, ob Apple da irgendwie noch abrückt über den Sommer.
Sie könnten natürlich eine bezahlte Stufe anbieten, aber offensichtlich haben sie jetzt weder jetzt die Kapazität, nicht selber und nicht bei Google und überhaupt nicht. Und sie haben ja die Möglichkeit im SDK, dass du da jederzeit einen bezahlten Schlüssel bei OpenAI oder bei Anthropic reinsteckst. Also aber auch wenn du jetzt eine App hast und die ist unter 2 Millionen, du fängst mit Private Cloud Compute an und dann kommt diese App irgendwann durch Zufall über die 2 Millionen oder eine andere App von dir kommt über die 2 Millionen, dann musst du für diese 2 Millionen User potenziell von heute auf morgen bezahlen bei OpenAI.
Ja, und du hast auch ein komplett anderes Datenschutzding dahinter
geklemmt. Ganz anderes Stack.
Ja. Alles ist anders. Also ich meine, klar, du kannst es, also Apple hat die Grundlage vom SDK gelegt, dass du das offensichtlich relativ nahtlos austauschen kannst, zumindest so, wie sie es irgendwie präsentiert haben. Aber die Konsequenzen davon sind ja massiv. Also gegenüber deiner Kundschaft und Geld finanziell, was das bedeutet und je nachdem, wie die Funktion ist, verändert die sich ja auch, vielleicht zum Besseren, vielleicht zum Schlechteren. Also ist schon ein bisschen wild. Also das ist ja, also eine nette Aktion, das dann irgendwie so hinzubauen. Aber wer will sich das denn ans Bein binden, außer du benutzt es für irgendwie ein bisschen Experimente?
Ja, und zum Beispiel das Apple-Modell, das garantiert dir, dass es gültiges JSON zurückliefert, wenn du Daten in einem bestimmten Schema anforderst. Du sagst, ich möchte Daten in diesem Schema zurückbekommen. Und das Apple-Modell garantiert dir, dass du gültiges JSON zurückbekommst. Das macht Anthropic halt nicht. Kann auch sein, dass der dir ein ungültiges JSON liefert, deine App crasht. Oder das,
ja,
das halt nicht.
Ja, das kannst du, sowas kannst du schon enforcen. Also das, nur weil du es ihm halt sagst, heißt es nicht, aber es gibt sowohl bei Anthropic als auch bei Bedrock und Co. solche Optionen, dass du ihn, dass du dafür sorgen kannst, dass hier immer eine valide Antwort in einer vordefinierten Format zurückkommt. Aber ist vermutlich ein bisschen entspannter mit der Art und Weise, wie Apple das tut.
Naja, also das kann noch sicherlich optimiert werden. Sie hätten das sowieso pro App machen können. Ja, also jetzt haben sie pro Developer-Account jeweils gesperrt. Und du brauchst halt ein extra Entitlement, und wenn du dieses Entitlement gern haben würdest, dann sagt dir jetzt halt die Developer-Seite, nee, für dich nicht, weil du hast zu viele Downloads. Das kann auch eine alte, tote App sein. Vielleicht hattest du vor 10 Jahren einen Hit und die ist weg. Trotzdem, egal. Musst einen neuen Account aufmachen. Das ist jetzt auch im Regelfall nicht so schwierig, aber wahrscheinlich sieht das Apple auch nicht gerne.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Du hast schon recht, also diese basierte, wenn man alle Apps zusammen, ist schon ein Kriterium, was man streichen könnte. Und dann kannst du halt als Entwickler sagen, okay, ich versuche hier was Neues, und das startet natürlich nicht mit 2 Millionen. Dann wäre das einfacher abzuschätzen, so ein bisschen das Risiko zumindest. Also das würde schon mal viel rausnehmen, wenn es nicht auf alle Apps übergreifend über den Account gezählt wird. Das würde schon mal helfen.
Ja, und auch dann, wenn du jetzt eine App hast und die macht irgendwas mit Private Cloud Computer, das geht ja trotzdem auch gegen das Quota von dem User. Der User muss, wenn er viel davon nutzen will, ja auch iCloud Plus haben. Aber wo dieses Limit dann angesetzt ist, wissen wir auch noch nicht. Ja?
Wissen wir nicht, ja.
Und das könnte halt auch sein, dass du jetzt als im SDK ist vorgesehen, dass das System mitzählt, wie viele Token rein und rausgehen. Das heißt, du kannst selber mitzählen, oder auch dem User könntest du anzeigen, du hast jetzt mit dieser Anfrage so viel Token gegen Private Cloud Compute rausgeheizt. Aber du weißt halt nicht, wo das Limit ist. Ja? Mhm. Und dann kannst du halt auch nicht einschätzen als User jetzt, ich weiß auch nicht, ob Apple gesagt hat, wann die Limits resetten. Ist das täglich? Ist das 5 Stunden? Weiß man das?
Ist täglich, glaube ich, aber heißt das täglich, dass die um 0 Uhr nachts sich resetten, oder heißt das nach irgendwie 24 Stunden? Keine Ahnung. Also es ist ja im Moment, ist es ja völlig unsichtbar. Ich weiß nicht, ob das noch kommt im Lauf der Beta oder zur finalen Version. Du hast ja gar keine Möglichkeit, das einzusehen. Also der App-Entwickler kann dir irgendwie sagen, hier, Achtung, du erreichst bald dein Limit, oder halt so automatisiert zurückgeben lassen, du erreichst bald dein Limit, oder du bist über dem Limit, weil halt das Modell dann nichts mehr ausspuckt für dich. Und dann mit so einem Button so, hier mehr iCloud Plus buchen. Aber was bedeutet das denn, wenn du schon auf der höchsten iCloud Plus Stufe bist? Also heißt das auch, dass natürlich jede iCloud Plus Preisstufe andere Limits hat? Eigentlich ja oder nein? Keine Ahnung, Apple hat es nicht gesagt. Ich meine, die haben auch gesagt, es ist nur manche iCloud Plus Accounts, also der 99 Cent Account, da kannst du vergessen, da KI-Credits zu bekommen. Also da werden sie schon, und vielleicht schauen sie jetzt natürlich auch, wie sind die Nutzungsszenarien, und probieren da, also ich vermute, dass das noch nicht final festgelegt ist, aber wenn ich als Nutzer gar keinen Einblick habe in diese komischen Limits, wir haben ja gesehen, dass sie bei iWork, also beim Creator Studio, nicht, heißt es Creator Studio?
Mhm.
Ja. Dass sie da ganz alberne Limits gesetzt haben. Ja. So, generiere ein Bild, so Limit. Ja, oder auch wenn du zahlst, also die Limits sind ja halt super lächerlich. Und jetzt schauen wir mal, wie sie das hinbiegen. Also das ist alles ein bisschen schräg und krumm im Moment, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, gibt es gute Anzeigen, die ihr verständlich findet? Also ich habe die Codex-Anzeige jetzt vor Augen, die sagt dir irgendwie das 5-Stunden-Fenster, wie viel du davon hast, und das wöchentliche Limit. Zeigt die dir so im Prozent an. Finde ich okay nachvollziehbar.
Ja, würde ich auch sagen, oder? So eine Prozentanzeige für einen Tag wäre ja ganz...
Ja, dann machst du ein bisschen was, guckst nochmal rein, und dann kannst du ja irgendwie vielleicht ein bisschen abschätzen, weil, ob das jetzt irgendwie intensiv war oder nicht. Ich meine, fast schon, dass die sich wahrscheinlich gegen also so detaillierte Anzeigen und so wahrscheinlich für normale Nutzer sträuben werden. Aber also ein bisschen Einblick wäre ernsthaft hilfreich.
Nein, auch nicht. Wenn du jetzt mit deiner Siri gegen Private Cloud Compute dein Konto leergespielt hast, dann kannst du an dem Tag jetzt deinen Fitnessplan nicht mehr aufrufen, weil der gegen das gleiche Limit läuft.
Ja, das ist halt super spannend. Also wie das im Kontext von Siri AI funktioniert und wo du, wann du und wie du in diese Limits reinrennst, sowohl mit ohne iCloud Plus Account und dann mit den verschiedenen Preisstufen von iCloud Plus, da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. Also ich meine, rennst du da erst rein, wenn du anfängst, wie verrückt Image Playground Bilder zu generieren? Oder rennst du da auch rein, wenn du halt einfach nur irgendwelche Textanfragen an Siri AI schickst? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich kann sich irgendwie alles vorstellen. Und
die Perspektivänderung in der Fotos-App zählt ja auch eigentlich dagegen, ne? Das macht das Cloud-Modell.
Ja, also du kannst, je nachdem, also du kannst ja bei manchen, also bei dem Cleanup-Tool kannst du ja umstellen.
Nee, beim Cleanup-Tool, nee, bei den Perspektiven.
Die Perspektiven müssten alles Cloud sein, ja. Die werden schon dazu zählen. Also da wirst du schon, weiß nicht, kannst du 5 Fotos am Tag bearbeiten? Ja. Kannst du 2 bearbeiten? Kannst du 20 bearbeiten? Das sind ja riesen Unterschiede. Also da weiß ich nicht.
Ich glaube, der Punkt ist, Apple weiß das auch noch nicht, wie viel das kommt und wie viel sie haben und was sie da tatsächlich verlangen sollen. Und deswegen ist das jetzt auch so vage, aber sie hätten halt irgendwie eine bessere Ansage. Selbst wenn sie nur gesagt hätten, das kann sich ändern. Ihr seht es dann schon im Herbst oder was auch immer.
Ja, oder eine Anzeige bauen, der können sie die Hintergrundinfos, die da reinfließen, können sie ja immer ändern. Die können die Quota ja ändern. Hm. Aber irgendeine Art von Anzeige wäre sicherlich hilfreich für alle Beteiligten wahrscheinlich. Ja. Also weil Transparenz da so echt ein bisschen hilft. Also wie Timos Beispiel mit der irgendwie, was kann ich später noch machen? Wenn ich klar weiß, irgendwie, ich will durch meine ganze Fotodatenbank und will alle Perspektiven ändern, dann kannst du ein bisschen planen. Aber es wäre halt schon nervig, wenn dir bei so Sachen, die dir wichtig sind, irgendwie wie der Fitnessplan, keine Ahnung, wenn das dein Anwendungsfall ist, wenn dir dann gesagt wird, nee, heute nicht mehr. Und es gäbe dann keine Möglichkeit, das irgendwo freizuschalten auf eine gewisse Art. Also ich weiß schon, dass das, also es ist ja nicht Apples Ding, dass sie einfach irgendwie der Timer vor die Nase setzen, sondern einfach nur so geht nicht. Also wollen es halt so easy wie möglich, aber ich weiß nicht, ob man das da umsetzen kann, so leicht wie möglich. Sondern Transparenz ist da eigentlich immer besser.
Verkauft dir Google unterwegs noch irgendwie mehr Gemini-Credits oder sowas?
Also sie sagen dir ja ständig, wie wäre es, wenn du euch mal auf diesen Ultra-Plan upgradest? Also das sagen sie dir einfach immer und dauernd. Du hast es selten, dass du so in irgendwas reinläufst oder sagst, nee, jetzt aber nicht mehr. Also gerade was so Video, Fotobearbeitung angeht, ich glaube, mir persönlich geht da vorher die Geduld aus. Dadurch, dass die ja ein bisschen brauchen, und das ist ja bei iOS nicht anders, hast du wahrscheinlich auch nach 10 Fotos, also bearbeiten von 10 Fotos auch keinen Bock mehr, das jetzt nochmal zu, also das 11. Hier, Foto auch noch zu bearbeiten.
Hier die Kinder wieder, die haben unendlich Geduld. Unendlich Zeit.
Ja, wahr.
Wenn die Image Playground waren, könnten sie auch die Lust verlieren, das kann sein. Ja, aber generell Kinder sehr beharrlich.
Ja. Aber sonst ist da Google jetzt nicht besonders aufdringlich, dass du bei normaler AI-Nutzung dir sagt, nee, also jetzt beantworte ich dir wirklich nicht, wie viele Bäume am Himalaya wachsen. Da müsstest du dich jetzt upgraden. Also das passiert einfach nicht.
Hm. Naja. Die andere Sache, die sie ja bei der Keynote gesagt hatten, ist, dass sie jede Stunde 1000 Apps entgegennehmen und die dann alle total gründlich anschauen und reviewen und wirklich genau gucken, was da los ist, damit der App Store ein sicherer Ort ist für alle und das. Aber so viel Vibe-gecodete Apps kommen jetzt daher. Mhm. Wir wollen jetzt nur noch solche Apps, die den App Store zu einem besseren Platz machen. Ja? Deswegen ist jetzt da eine neue, also es war ja schon immer so, dass auch so ein bisschen Geschmackspolizei schon immer da ist, dass also wenn jetzt die App zu schief ist, dass sie dann sagen so, nee, oder zu wenig Features oder so, da gab es auch schon mal die eine oder andere Ablehnung in der Geschichte. Aber jetzt ist so eine neue Stufe von Geschmackspolizei, die App muss den App Store zu einem besseren Ort machen. Und wenn es schon zu viele Apps von der gleichen Sorte gibt, dann fort mit dir. Das kann ja überhaupt nicht zu irgendwelchen Problemen führen oder so. Und das ist lustig, wenn man jetzt nicht in den App Store geht, na gut, dann vertreibt man es halt einfach von der eigenen Website, oder? Richtig?
Das Lustige ist, ich stimme zu, aber auch ich stimme Apple zu. Sie können da viel härter durchfegen. Also das ist natürlich nicht mein offizieller Standpunkt. Mein offizieller Standpunkt, der sollte mehr Freiheit sein, da Apps zu vertreiben, die man möchte. Aber 1000 Apps pro Stunde, meine Güte. Ja, die Fußfessel haben sie sich selbst gemacht. Sie könnten die aufheben, indem sie einfach sagen, wir machen jetzt eisernen Besen, aber es gibt einen anderen Vertriebskanal. Und ich meine, die haben ja dieses Testflight seit Jahr und Tag. Warum nicht damit rumspielen? Warum nicht sagen, irgendwie die Apps, die du eh nur für dich und deine Freunde gecodet hast, warum kannst du die nicht auch irgendwie privat auf einer easy Art verteilen und weitergeben?
Also wenn aber der App Store der einzige Weg ist und ich zahle da meine $100 jedes Jahr, um in das Developer-Programm zu gehen und ich reiche meine App da ein, die keine Schadsoftware ist und die niemanden betrügt, dann würde ich doch hoffen, dass die einfach anstandslos durchgewunken wird. Das ist ein schönes Beispiel, weil ich habe eine, die unter diese Regeln vielleicht fällt, wenn einer zu dumm drauf guckt, wenn ich die jetzt einreiche und die wird mir abgelehnt mit, nee, da haben wir schon genug davon. Wie finde ich das dann? Scheiße finde ich das dann.
Ja. Zu Recht.
Weil ich habe da Arbeit reingesteckt und nicht zu knapp. Ist zwar weit gecodet, es gibt schon viele von der Sorte, aber keine so, wie ich das gerne hätte.
Ja.
Und es gibt ja sogar im App Store, gibt es ja diese versteckte Listings. Du kannst ja deine App so listen, dass sie nicht in der Suche auftaucht. Das wäre ja auch noch eine Option, dass du sagst, okay, ich will die jetzt nicht mal im App Store gelistet, ich will nicht mal Geld verdienen, aber ich will sie vertreiben. Das haben sie da auch nicht gesagt, dass sie da drauf schauen würden.
Ja. Ja, es gibt, genau. Es gibt ja sowieso dieses Konzept für die EU, dass diese zwei Store-Services-Tier, also die Stufen an Diensten, die du, App-Store-Diensten, die du buchen kannst als Entwickler, das konnten sie irgendwie bis jetzt auch noch nicht umsetzen, weil bei der EU offensichtlich niemand Lust hatte, da Ja oder Nein zu sagen. Google hat sowas Ähnliches, glaube ich, auch irgendwie an den Start gebracht. Und eine von diesen Stufen, von diesen App-Store-Stufen war ja auch, du bist halt im App-Store praktisch unsichtbar, aber deine App gibt's halt zum Download, wenn jemand mit einem direkten Link zum Beispiel da drauf geht und zum Download im App Store, also sozusagen auf dem normalen Vertriebskanal, der halt allen Nutzern geläufig ist und bekannt ist. Du bist halt nur, ja, eben nicht auffindbar im App Store für jemanden, der nach irgendwas sucht.
Das Feld habe ich jetzt auch gerade gesehen, da habe ich eine neue App angelegt und dann fragte dich, soll diese App in der Suche sichtbar sein? Ja, nein. Und wenn du das hier einstellst, dann bleibt es für diese App immer so bestehen. Wenn du es jetzt später ändern willst, gibt's nicht.
Ah, ja, das ist, glaube ich, das ist ja nochmal dieses Listing-Ding ist dann nochmal eine eigene Kiste, die wahrscheinlich parallel ist. Aber das heißt, sie haben ja diese Infrastruktur, um diese verschiedenen Store-Dienste dir anzubieten und dann halt ein Paket da drum zu schnüren, was du als Entwickler halt, wie viel Provision du abdrücken müsst, wenn du halt gefunden wirst über die Suche, in der 7 Werbeanzeigen inzwischen drin sind.
Das wäre doch auch eine Option, dass du sagst, okay, meine App ist slop, aber ich zahle Apple für das Werbeergebnis und darf dann trotzdem rein. So ein Mafia-System.
Du, also wenn du Ads buchst bei Apple, dann bleibt doch die App sicher drin, oder?
Da kommt ja gar nicht erst rein, dass du die Ads das buchen Problem. Könntest.
Du meinst, du wirst schon abgelehnt. Ja, ja, okay, dann ist natürlich, dann musst du vielleicht schreiben. Das muss ein Missverständnis sein. Ich wollte gerade Ads buchen und dann
sofort. Nee, also das ist ja so, der Vergleich wäre, hier ist meine App, hier ist ein Bündel von Geld. so offensichtlicher geht es ja wohl gar nicht.
Aber das ist doch genau das Problem, was jetzt Apple so sagt. So, schöne App hast du da, schade, wenn ihr wieder was zustoßen würde. Das haben wir die ganze Zeit schon im App Store, aber ist halt jetzt verstärkt nochmal.
Das ist einfach, liegt in der Natur des App Stores. Seit 2008.
Und ist halt kompletter Dreck so.
Ja, das leider schon.
Und ich sehe ein, dass sie jetzt von dieser Slop-Welle überrannt werden. Aber sie wollten da Aufpasser spielen, dann müssen sie jetzt Aufpasser spielen. Oder einen alternativen Vertriebsweg anbieten.
Ja, oder also wirklich, das liegt in ihrer Hand. Kann man nicht anders sagen. Ich meine, ich habe ja gerade mein Telefon umgestellt, wegen Beta und Siri spielen und wollte irgendwie den Epic Store starten. Oh, no, no, no. Also das ist sehr verzweigt schon. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel die Leute geladen haben und so weiter, aber es ist ja alles schon so ein bisschen aufgeweicht und weißt du, alles unordentlich und Klamotte und so. Also ich meine, Es war halt nicht die WWDC, wo sie das mal angegangen sind. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr die WWDC ist, wo sie es angehen. Also das ist halt eine Einstellungssache. Ob Softwarevertrieb über dieses Angebot, was sie mal 2008 vorbereitet haben, noch aktuell ist. Kann man, hoffentlich diskutiert da intern jemand drüber.
Ja, nee, glaub nicht. Dass es da Diskussionen gibt, die irgendwie die 30% in Frage stellen würden. Das ist
war zumindest unter Tim Cook war das so die Doktrine, glaube ich auch. Also 30% ist gesetzt.
Ja, naja. Ich habe mir trotzdem die ein paar WWDC-Talks angeschaut in der fantastischen Developer-App von Apple. Die haben sie aber mal selber schön gevibe-codet, weil da stimmt nichts mit dem Videoplayer und wie der in Picture-in-Picture und wie der da zurückkehrt und wann der klein wird und wann der verschwindet und wann. Das ist ziemlich faszinierend, wie man das selber so verbocken kann, wenn man es selber eigentlich besser wissen müsste, wie das funktioniert. Also da habe ich, weißt du, wenn du vom Picture-in-Picture zurückgehst in die App, dann müsste eigentlich dieses Video sagen, an welche Stelle im Bildschirm es springen soll. Es geht meistens gut, auch bei YouTube und so, kein Problem. Eigene Apple-App macht's falsch. Ist nicht schlimm, aber halt peinlich.
Ja, definitiv.
Ja. Und ich habe, und anderes Ding ist noch in der Developer-App, die war ja offensichtlich mal gedacht für diesen alten WWDC-Zyklus, dass jeden Tag irgendwie 20% der Videos rausgefallen kommen. Aber jetzt haben sie da so einen Kalender drin, wo alles auf Montag 23 Uhr steht, weil da alle Videos gleichzeitig rausgefallen kommen. Und es sieht so aus, als hätten alle Videos 23 Minuten Länge, weil es so ein bisschen, ich war verwirrt kurzzeitig, ob die jetzt ein neues Zeitlimit für alle Videos haben, aber es heißt 23 Uhr. Okay.
Ja.
Ich habe mir ein paar Sachen nur schnell durchgeschaut, im Schnelldurchgang. Sie erklären, wie dieses neue 12-Monate-Ratenmodell für Subscription-Käufe funktionieren soll. Mhm. Und ich habe letztes Mal Quatsch erzählt, weil das Problem ist nämlich bei den Subscription-Käufen, dass zum Beispiel Jahresabo kostet also nicht 60 Euro, sondern tatsächlich kostet es ja 59,99.
Mhm.
Jetzt machst du 60 durch 12, bist du bei 6 Euro. Bist du bei 5 Euro? 5 Euro. Aber es sind nicht 5 Euro, sondern es sind 4,99. Wenn du jetzt sagst 4,99 ja. mal 12, dann kommst du raus bei 59,88, was okay. weniger ist als 59,99. Das heißt, es geht nicht. Das heißt, du musst es mal 13 nehmen, dann bist du nämlich bei 64,87. Das heißt, du musst, um auf diese Preisstufen zu kommen, damit die gleich oder größer sind, weil es immer 0,99 ist, musst du ja eine Stufe höher gehen. Das heißt, du bist immer bei 13 Monatsraten Minimum. Zumindest in Euro, wenn das gerade 0,99 Zahlen sind immer.
Okay.
Mhm. Ich glaube, es läuft immer auf so eine kleine versteckte Preiserhöhung raus, um diese 13 Zwölftel.
Ich meine, das hat jetzt Sinn gemacht. Ich weiß, also die Erklärung hat Sinn gemacht. Ich weiß nicht, am Dollar glaub, vielleicht anders?
Ja, nee, eigentlich nicht, weil es da auch 0,99 okay. sind, aber es gibt andere Währungen, die gerade Zahlen haben, wo es dann 50 okay. und 6 sind oder irgendwas. Hm. Ja, also 60 und 5, so. Egal. Ich glaube aber, das wird auf versteckte Preiserhöhungen rauslaufen. Dann erklären sie, wie das dann funktioniert und was deine App für Benachrichtigungen kommt. Und du kannst auch als App dem User anzeigen, wie weit er sein Abo schon bezahlt hat. Der kann sagen, ich habe jetzt schon 6 von den 12 bekommen, dankeschön, jetzt geht's nochmal 6 weiter. Und dann kann der User sich auch entscheiden, er wechselt jetzt vielleicht später auf. Im nächsten Jahr wechselt er dann auf die Jahresabrechnung, dann spart er diese 4,73 Euro oder was das dann ist. Sie haben auch gesagt, dass sie dort neue Bundles anbieten werden. Das wird wahrscheinlich im Herbst dazu kommen, dass du also in Apps kannst du dann Bundles von anderen Apps von dir verkaufen. Das heißt jetzt irgendwie, weiß nicht, Meta könnte jetzt das WhatsApp-Abo und das Facebook-Abo in der gleichen App verkaufen oder so ein Ding. Oder sie könnten das super Zuckerberg-Spezialpaket verkaufen, weil es nur als Gesamtpaket, also da gibt es neue Paketstrukturen, die da reinkommen, damit du da mehr Pakete verkaufst über Apps, über innerhalb von einem Developer mehrere verschiedene Artikel zusammenstecken
kannst. Und sogar anbieterübergreifend, oder? Konnten sich nicht irgendwie Entwickler zusammen abschließen und auch sagen, wir bieten irgendwie so ein Superbundle an.
Vielleicht hat er noch nicht gesagt, in dem Video zumindest.
Ich meine, da wäre noch irgendwas anderes gewesen. Ich habe mir diese App Store-Seiten-Sachen auch noch nicht im Detail angeschaut. Da bauen sie ja ganz schön viel Zeug natürlich jetzt drumherum, auch rund um Abos und Abo-Kündigungen und Retention und den ganzen Krempel halt. Ne?
Ja, ja. Dann gibt es ein Command-Line-Tool, das heißt FM für Foundation Model. Da kannst du auf dem Mac gegen das Foundation Model treten und kannst sagen, bitte lokal oder in der Cloud. Und das integriert auch ganz schick mit dem Python-SDK. Das heißt, du kannst dein Python gegen diesen SDK schreiben und dann damit gegen das lokale oder das Wolkenmodell schreiben. Das könnte interessant sein, wenn man damit irgendwas skripten möchte. Entweder auf der Command-Line, dass du von der Command-Line den Prompt reingibst oder dass du da so eine Claude-ähnliche Terminal-UI bekommst, wo du dann mit dem Ding sprechen kannst. Das kann man sich mal anschauen, wenn man da, und da kann man eben auch dieses Schema mit reingeben und dann kriegst du aus dem Ding strukturierte Daten zurück. Ja, das Beispiel war, glaube ich, sowas wie, ich möchte Dateien umbenennen und find mir jetzt mal alle Dateien in diesem Folder, die einen nicht finalen Namen haben. Und dann sucht er sich halt aus diesen Files, sucht er sich die Namen raus und guckt dann, die heißt Final, die heißt Untitled, die heißt V2, welche ist denn die letzte, die irgendwie gemeint sein könnte? Und dann gibt er dir das zurück, welche Dateien du vielleicht gemeint hast mit deinem englischen Satz. Dann gab es einen kurzen Talk, wie das mit dem Blackmagic-Kamera-Zeug für Live-Produktion funktioniert, ohne das Wort Blackmagic in den Mund zu nehmen, was ich lustig fand.
Cool.
So als gäbe es eine andere Kamera, aber sie sagen so, das ist unter der Haube, ist das alles ProRes, was da übers Netzwerk geschoben wird und das kann man sich mal anschauen, das ist eigentlich inhaltslos. Was ich ein bisschen schade fand, weil da würde ein bisschen, weißt du, damit mehr Immersive Content kommt, wäre es ganz cool, wenn die noch mehr dazu sagen könnten, außer dass es.
Ich meine, für wen?
Ja, für dich.
Okay, danke. Ich nehme den Immersive Content. Schieb den nur rüber für mich.
Naja, dann hatten sie ein paar Sachen, wie der Xcode mit seinem Agent sprechen kann. Und das ist alles ganz cool, wenn das mal ordentlich funktioniert, wie sie es sagen. Und du dort mit deinem Anthropic oder OpenAI-Abo reingehen kannst, dann ist das, glaube ich, ganz hilfreich. Ich würde es jetzt wahrscheinlich für die meisten Sachen nicht bevorzugen, weil ich ja noch mehr auf der Vibe-Coding-Seite bin, dass ich eigentlich den Code in der Regel nicht anschauen müssen muss, sondern einfach oder wollen will.
Du machst das wie der Claude-Produktmanager, oder?
Wie macht er das?
Der schreibt irgendwelche Loops und lässt seine Agents Claude bauen. Ne?
Ja.
Und dann flippen wir mal alle aus, wenn er das jetzt geht.
Dann hat Apple aber auch eine Skill gebaut für Gameporting. Das heißt, wenn du dein Windows-Game auf den Mac bringen willst, dann haben sie eine Skill zusammengebaut für die verschiedenen, weil sie sagen so, ein Windows, ganzes Windows-Game auf einmal porten ist vielleicht eine zu große Aufgabe für den Agent. Deswegen haben sie das so in viele kleine Skills auseinanderklamösert. Und du kannst halt sagen, und jetzt machen wir diesen Teil der Aufgabe. Und jetzt bauen wir von Direct3D oder wie der Quatsch heißt, DirectX auf Metal um. Und dann bauen wir den Teil auf Metal um. Und dann bauen wir die Shader auf Metal um. Und dann machen wir Performance-Testing auf Metal und lalala. Und eine halbe Stunde später ist dein Windows-Game fertig.
Das klingt auf jeden Fall, zumindest in der Theorie, nach einem guten Ding.
Ja. Habe ich mir Instruments angeschaut, was ganz schick ist, so für Performance-Optimierung. Und sie hatten noch ein Ding, wie man eine App quasi lokalisiert oder übersetzt, indem man eben auch dem Xcode einfach sagt, übersetz mir diese App auf Französisch. Und dann macht er das einfach, wenn du genug Vorarbeit geleistet hast und die App, quasi der Agent, wirklich verstehen kann, welche Strings was bedeuten sollen. Ja? Wenn da genug Annotations drin sind für Accessibility und für Voice-Over, dann hat der Agent mehr Anhaltspunkte, was du jetzt mit okay gemeint hast. Und oder schließen oder öffnen oder was auch immer, oder ob das ein Verb ist oder ein Noun. Und dann kannst du halt deine Apps sehr viel leichter lokalisieren. Das geht auch ohne die Xcode-Unterstützung, aber das war jetzt so ganz, ganz hilfreich. Und wenn da mit mehr gute Übersetzungen rausspringen, wahrscheinlich auch ganz praktisch.
Das war gut.
Ich habe jetzt so viel nicht gesehen, weil halt sehr viel ist AI-Kram und sehr viel interessiert mich nicht besonders. Also es eher auf der dünnen Seite, aber wenn sie die Zeit in Stabilität und Bugfixing gesteckt haben, ist es mir auch recht. So. Dann habe ich mir noch so ein Group Lab angeschaut. Die Group Labs waren so jeweils einstündige Livestreams, wo so 5 Apple-Mitarbeiter auf einem Tisch sitzen, an einem Tisch sitzen.
Schade.
Und
gab es ja auch schon mal das.
Ja, 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 Steve Jobs sein.
Also Steve Jobs zumindest.
Nee, die sitzen auf einem Tisch auf einer Bühne und dann kommen halt von, dann stellen sich die Leute vor und das sind halt so, also ich habe mir das Camera Lab angeschaut zum Beispiel. Oder ja. Ich habe es versucht mir anzuschauen, weil die wird so, fängt an und dann sagen sie halt so, das ist der Bob und der Schorsch und der so und so. Und die sagen dann, der eine hat an Camera Raw gearbeitet und der andere hat an der 3D-Kamera gearbeitet. Und dann gehen sie noch eine zweite Runde durch. Also der Bob, was findest du denn gut? Ich finde Camera Raw voll gut, weil ich habe das 5 Jahre lang gearbeitet. Und dann kommt halt eine Frage vom Internet, vom Publikum kommt rein, so eine Frage wie, keine Ahnung, Keywords in iOS-Fotos, kann ich die auch über den SDK zugreifen? Dann sagt so der Schorsch, der das gebaut hat, so, nein.
Okay. Hat er nur Nein gesagt?
Er hat gesagt, da gibt es eine UI, du kannst es sehen auf dem Telefon in der Fotos-App, aber es gibt keinen SDK-Hub. Aber freundlicher, aber halt nein. Und dann habe ich es ausgemacht, weil es mich so tierisch dann nicht interessiert hat. Das ist halt eine andere Herangehensweise als bisher, wo das in irgendeinem Slack versteckt war. Und das gab es dieses Jahr, glaube ich, so nicht, diese Privataudienzen im Slack, sondern das wurde jetzt auf diese Videos rausgeschoben und da wurde halt eine Handvoll von Fragen gefragt und geantwortet und aber liegt jetzt auch auf YouTube rum und kannst du dir dort anschauen. Ist okay. Ich fand die Videos von der Struktur, wie ich letztes Mal auch gesagt hatte, so ein bisschen anstrengend, weil sie ziemlich zielsicher am Anfang 2 Minuten Blödsinn schwallen. Und dann anfangen. Du kannst jedes Video eigentlich 2 Minuten vorspulen und dann geht's los.
Ja. Naja. Stimmt schon. Ja, also vielleicht hilft das manchen beim Schauen, dass sie da irgendwie kurz nochmal auf den Pfad der geführt werden, was da jetzt genau kommt. Aber es ist schon so, wie du sagst.
Das Ding ist halt, dass sie teilweise ja richtig komplizierte Sachen dort zeigen. Mhm. Aber sie nehmen dich trotzdem erstmal so wie im Kindergarten an der Hand. Und sagen so, hier, guck mal, das ist Instruments, das ist ein voll krasser Profiler. Aber du kannst hier auch mit der Maus klicken und dann ist es so ein lustiges Fenster. Und jetzt machen wir irgendwie super krassen Swift Sex Concurrency.
Und hier ist mein Code.
Okay.
Ja.
Und ich würde, also sagen wir mal so, wenn ich diese Videos machen würde, ich würde an der Struktur was ändern, damit das auch dem Level
Des Zuschauers
und dem inhaltlichen Level irgendwie, damit das besser zusammenpasst. Weil
damit die richtigen Leute gleich abprallen.
Ja.
die nächste Suche haben in Talk.
So, jetzt hier erstmal hier so schön was über Assembler erzählen und LLVM. Ja.
Ja, aussortieren vorher.
Und dann ist gut. Naja, aber könnt ihr selber reinschauen, wenn da was für euch dabei ist. Ich bin von dieser ganzen App-Store-Policy-Geschichte etwas sehr angepisst gerade, weil ich denke, dass ich da reinrenne. Vielleicht winken sie es auch trotzdem durch. Vielleicht erreiche ich den nötigen Slop-Level gar nicht dafür, aber das ist ja trotzdem immer Lotto im App-Store.
Ja, ich meine, du hast halt 1000 Submissions pro Stunde und da rutscht halt XY in diese Kontrolle rein und der Rest wird durchgewunken.
Ja, und du weißt halt nicht, was passiert, irgendwie, wie lange das dann liegen bleibt. Neue Apps haben es offensichtlich schwerer als bestehende Apps. Hm. Und aber auch Bits und so App, die halt 9 Jahre lang nichts gemacht hat, die wurde dann sofort ohne Anstand durchgewunken, ja?
Ja.
War das richtig? Hätte man die nochmal genauer anschauen müssen?
Nein.
Nein, richtig. Weil. Nee, aber ich sehe auch Leute, die sagen, also zum einen, Apple hat die App nicht angeschaut, ja? Also Apple hat die App geöffnet und nichts gemacht und wieder zugemacht und abgelehnt, okay. Dann sehe ich Leute, die sollen ein Video machen, wie ihre App funktioniert. Das sehe ich ja auch noch ein, weil man vielleicht nicht versteht, was es hier geht und so. Mhm. Aber dann hast du trotzdem erstmal so eine x-tägige Schleife verschwendet. Weil du hättest ja auch gleich, könnten sie auch bei der ersten Einreichung sagen, so gib mal ein Video mit. Ja? Also sie sagen das bei solchen Sachen, wo du ein Hardware-Zubehör zum Beispiel brauchst. Mhm. Wenn jetzt Apple dieses Hardware-Zubehör nicht hat oder diesen Staubsauger nicht hat, dann ist auch soweit verständlich, dass die dann möchten, dass du zeigst, wie du den Staubsauger einrichtest oder so. Mhm. Und wir haben auch gesehen von den Developern, die jetzt irgendwie HomeKit-Devices eingereicht haben, die auch die HomeKit-Devices dann zu Apple schicken müssen. Das sind halt mal 6 Monate, bis so eine Runde dann vorbei ist. Das willst du ja auch nicht.
Ja, also da gab es viele Geschichten. Naja, ich meine, also mein Verständnis ist ja bei diesem App-Reviews sowieso, sagen wir mal, vielleicht nicht immer allzu hoch, oder? Also wir haben wir nicht letztens so eine russische Banking-App, die sich irgendwie als irgendwie
Rocket,
so, als irgendwie so ein Spiel Rocket. Ja, die hatte so einen russischen Namen und so ein Rocket-Eigen und hat sich irgendwie als Spiel getarnt. Ich meine, die wurde offensichtlich einfach durchgewunken. Was ist denn da los?
Ich meine, die wurde ja einfach durchgewunken. Die stieg ja in die Top 3.
Ja, die war dann Top 3, weil es die beste App aller Zeiten war.
Gut so.
Ja, das hat alles keinen Talk. Aber das haben wir jetzt da leider weiterhin am Fuß. Na gut. Ah, die Picks für heute, vielleicht ist ja was Schönes dabei. Alex, was gibt's?
Wir haben hier schon mal drüber gesprochen, aber ich erwähne es nochmal explizit. Viper ist ja mein Inhaltsblocker der Wahl und das hat eine Erweiterung erfahren. Der heißt Filter. Und der setzt auf eine Technologie, die mit iOS 26 kam und die nennt sich URL-Filters. Und die filtert dann auch abübergreifend so Werbe-Pop-Ups raus und so weiter. Und ich stoße drauf, weil ich ja gerade mein Telefon auf diese englischsprachige Version eingestellt habe und es nicht nutzen kann. Und es ist ja ganz schrecklich. Also wenn man das nicht hat und gewohnt war, dann fällt einem plötzlich auf, wie viel dann doch gefiltert wurde. Viper ist so ein Einmalkauf und Filter ist ein Abo für 5 € im Jahr. Sehr überschaubar und eine sehr häufig gepflegte App. Das ist eine Entwicklerin, die das macht. Eine Person, die das seit Jahr und Tag baut. Filter 2 hat man irgendwie vor vielen Jahren mal gekauft und es funktioniert immer noch. Und dieses Filter ist jetzt so eine neue Erweiterung dafür. Und es ist explizit kein VPN. Es kann daneben verwendet werden. Man kann es auch gleichzeitig mit iCloud Private Relay nutzen beispielsweise. Das greift, wie gesagt, da gar nicht ein und filtert trotzdem raus. Das ist halt eine Schnittstelle, die Apple bereitstellt seit letztem Jahr. Und Viper scheint die einzige ab oder die erste zumindest zu sein, die dieses Framework nutzt. Und das klappt ehrlich gesagt ganz gut. Und ich erfahre das jetzt halt gerade, weil ich es nicht habe. Und deswegen kann man das durchaus mal ausprobieren. Und man kann es auch einmal kaufen, aber das ist verhältnismäßig teuer gegenüber den 5 € im Jahr, die man dafür als Abo ausgibt. Ein Hinweis, der seinerzeit, wann kam das? Das kam Mai, Ende Mai kam das. Schon, glaube ich, genug Schlagzeilen gemacht hat. Ich glaube, es ist auch jedenfalls einmal erwähnt hier, aber es ist ein expliziter Pick von mir an euch.
Von gut, mir. Link in den Shownotes von der 1010. Sagen wir 1010? Nee, 1010. Oder nur noch 10.
10.
Ja,
von vorne.
Null an.
Okay, gut. Ich habe die Woche gesehen, es gab eine App, die nennt sich Loop, so wie die Lupe. Mhm. Wie das Gläschen, wo man durchguckt, sieht so ein bisschen aus wie das Preview-Icon. Wie heißt denn dieses, Leo, dieses Dia-Betrachtungstool, war das eine Lupe?
Ja.
Einfach Lupe?
Oder? Nee, ja, ich weiß auch nicht, ob das auf Deutsch nochmal einen anderen Begriff hat, da komme ich auch nicht mehr drauf. Habe ich letztens auch drüber nachgedacht und bin nicht zu einem Ergebnis gekommen. Wollte eigentlich nochmal nachschauen, habe es vergessen, also ich weiß es nicht.
Ja, dieses Ding, was man über den Filmstreifen halten kann und dann leuchtet da das Dia durch. Auf jeden Fall, diese App zeigt auf, was andere Apps über dein Telefon an Daten abgreifen können, hauptsächlich ohne zu fragen, was sie alles als Fingerprinting-Mechanismus nutzen könnten, um dich irgendwie zu identifizieren, um damit Schabernack zu treiben. Du kannst davon ausgehen, dass jedes Werbenetzwerk genau diesen ganzen Quatsch abgreift, ohne dir Bescheid zu sagen, weil die halt einfach auf den GDPR auch einfach komplett nichts geben. Würde ich behaupten, vermuten, befürchten möglicherweise. Und die zeigen dir halt, was da für Identifier in deinem Gerät rumschwirren, was für Versionen, wie viel freier Platz, wie voll ist deine Batterie, ist dein Telefon zu warm, wie viel Storage, wie viel Systemdingens, in welcher Millisekunde wurde deine iPhone installiert, zum Beispiel auch interessant. Ich dachte, das ist inzwischen weg, aber ist immer noch drin. Mhm. Dann steht da drin, wie deine Lautsprecher heißen, ob da was angesteckt ist, deine Kopfhörer, deine Region und deine Keyboards, deine Zeitzone, wie viele SIM-Karten hast du drinstecken, sind die verbunden, deine Accessibility, hast du Voice-Over oder nicht und welche Version davon. Wie oft hast du auf diesem iPhone schon gecopy-pastet?
Es sind schon viele Daten, die es umsonst gibt, in Anführungszeichen.
Wieso zum Teufel steht das da?
Naja, es ist wahrscheinlich organisch gewachsen und dann hat man sich vorher erst nichts dabei gedacht. Der könnte Apple mal aufräumen. Also die unterscheidet ja zwischen Sachen, die du explizit freigeben musst, und dann sind es natürlich noch mehr Informationen, aber halt Sachen, die du ohne Abfrage ermitteln kannst. Und allein die Liste, die du gerade aufgezählt hast, die ja nicht vollständig war, lässt schon so viele Kombinationen zu, dass dein Gerät sehr gut aus den anderen Geräten, diesem Schwarm von anderen Geräten herausstehen könnte, wenn man das denn wollte.
Ja, ja. Und auch spannend ist, dass gerade die die Keyboard-Geschichten und sowas, das hier zum Beispiel auch falsch. Das könnte daran liegen, dass ich gerade eine mehrsprachige App teste, aber es ist halt falsch. Ich habe kein italienisches Keyboard drin, es steht aber trotzdem als aktiv drin.
Ach, wirklich?
Ja.
Okay. Ich meine, grundsätzlich diese Frage, wie diese App in den Store gelangt ist, auch unbeantwortet, oder hast du dazu was gelesen?
Ich habe gelesen, das ist schon, dass die ein bisschen festgesteckt sind. Da gab es wohl mehrere Anläufe, aber jetzt das erste Update ist flott durchgegangen, haben sie geschrieben. Ja. Ja. Ist Open Source, kann man sich hier den Code anschauen.
Stimmt.
Und das sind zu viele Merkmale, die Apple da bereitwillig an jede beliebige App rausgibt. Das ist zu viel und erfüllt keinen Zweck. Also ich meine, du musst wahrscheinlich schon wissen, ob jetzt der User irgendwie VoiceOver aktiv hat oder nicht, wenn du da dich drauf einstellen möchtest. Aber jetzt zum Beispiel solche Sachen, wie oft hat der gepastet und wie welche Keyboards und Zeug, ist das nötig? Nicht sicher.
Ich glaube, Gründe kann man immer finden. Also zum Beispiel, ich fand ja herausstechend, dass du die eingestellte Lautstärke herausfinden kannst. Und das mag, vielleicht gibt es eine Argumentation, ja, meine App macht sofort Audio und wenn die ganz laut ist oder so, dann kann man da was verhindern, dass einem die Ohren da rausgeballert werden. Aber das, ich war auch erstaunt, muss ich sagen, wie viele Fingerprintable Aspekte da direkt abgegriffen werden, ohne eine Freigabe. Weil diese Freigaben, die sind natürlich sehr offensichtlich. So, möchtest du Fotos freigeben? Mhm. Ja. Möchtest du Kontakte freigeben? Ja, alle. Nur einen. So, die eigentliche, wie du es betont hast, die eigentliche Informationsgewinn ist der, was schon umsonst mitkommt, so, wenn du das abfragst.
Und dann auch bei Sachen, die man freigeben muss. Zum Beispiel habe ich noch Music freigegeben. Da steht dann drin, dass ich Apple Music abonniert habe und so. Und da stehen auch ein paar Künstler drin, die in meiner Library sind. Und einen davon habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ich kenne das nicht. Ich weiß es nicht. Wenn es halt nicht mal stimmt. Oder wenn halt Apple Music meinen Musikgeschmack falsch erkannt hat. Ist ja peinlich.
Ja, ja. Aber vielleicht gut für dich, dann wirst du nicht erkannt. Ich hab den nie gehört.
So Heino oder irgendein Schmeiß. Nee, das ist ein bisschen strange, was da für Werte drin sind. Aber es ist sehr interessant, sich mal anzuschauen in sein eigenes iPhone, das mal zu laden und zu sehen, was da das Telefon an alle anderen Apps verrät. Kann man wahrscheinlich einfach beim Meta in seinem GDPR-Output nochmal nachsehen. Da steht sicher auch drin.
Ja, vermutlich.
So Gegenüberstellung. Ja.
Es gab doch mal, irgendwer hat doch mal bei, ich glaube bei Spotify irgendwie den GDPR-Export rausgelassen und hat so jedes einzelne Anstecken von jedem einzelnen Kopfhörer ever da rausziehen können.
Ja, ich mag mich düster erinnern, das kann sein, ja.
Basti, kannst du mal machen? Das File passt nicht auf deine Platte wahrscheinlich.
Vermutlich keine gute Idee.
Ja, gut. Was hast du zu picken?
Ein bisschen albernes, was ich zufällig die Woche benutzen durfte und ganz angetan von der Technologie aus dem alten Jahrtausend war. Ich habe die Woche auf einem Event gearbeitet und musste mit mehreren Leuten kommunizieren können. Und gab es also eine WhatsApp-Gruppe und das, Spoiler, ist noch nicht die Technologie aus einem anderen Universum, also einem mehreren Jahrtausend. Und zu einer WhatsApp-Gruppe hat den Nachteil, dass sie eine WhatsApp-Gruppe ist, aber den Vorteil, dass man gleichzeitig mit vielen Leuten, an viele Leute Informationen weitergeben kann. Der Nachteil ist, wenn man schnell eine Antwort braucht, skaliert das nicht gut. Ja, wenn das jemand nicht liest, dann geht es nicht. So, und jetzt waren wir da eine Gruppe von Menschen, die sich miteinander austauschen mussten auf einem Event. Und was macht man natürlich auf so einem Event?
Wie viele Leute?
8, glaube ich, waren wir oder so. Funkgeräte. Es ist einfach fantastisch. Und es war halt so, ich weiß, es war ein großer Event, wo Produktionspersonal unterwegs war. Und wir hatten natürlich so Motorola-Funken mit wahlweise so einem Rasierer dran oder so einem In-Ear-Stöpsel und so einem Drückerchen für das Mikro. Und es ist einfach fantastisch, wie man den ganzen Tag so einen Knopf im Ohr haben kann oder einen Rasierer am Kragen haben kann, um, wenn man das dann möchte, ganz schnell mit einem Knopfdruck mit mehreren Menschen reden zu müssen. Man muss sich einfach niemals Gedanken machen, dass irgendwelche Akkus leer gehen oder dass irgendeine Push-Nachricht nicht ankommt oder dass man kein Netz hat oder weiß nicht was. Das ist einfach extrem fantastisch. Und ich hatte so lange kein Funkgerät mehr in der Hand oder am Körper, dass ich einfach... Das Schöne ist, man ist sofort super wichtig. Das ist einfach der Hit. Es gab so Zutrittskontrollen überall hin und ich hatte zwar so ein Badge, wo draufsteht, dass ich überall hin darf und so ein besonderes Armband, aber selbst wenn man das Armband nicht gesehen hat und der Badge umgedreht war, durfte ich überall hin. Hat überhaupt niemand in Frage gestellt, dass ich da rein darf, weil ich hatte so einen verdammten Knopf im Ohr. Das ist der Hit. Also...
So wie eine Leiter, die moderne Leiter. Wenn du Leiter trägst, kannst du auch überall rein.
Ja, zum Social Engineering so eine Warnweste anziehen, Funkgerät rein und bitte durchgehen.
Auf jeden Fall. Also ich habe früher, als ich irgendwie 15, 16 war, habe ich viel CB-Funk betrieben und hatte zu Hause ein CB-Funkgerät. Und man hat immer mal wieder auch so ein Walkie-Talkie gehabt und die sind natürlich im Vergleich alle shit. Ich meine, so ein Motorola-Ding kostet halt 400 Euro oder sowas in der Größenordnung. Die sind aber natürlich dann schon nice. Also die gibt es natürlich auch von anderen Herstellern. Und ich meine, wir haben hier auch so Witzfunkgeräte zu Hause, die man halt, weiß ich nicht, wenn man so weiß, okay, wir werden so in der Nähe, so 500 Meter maximal voneinander entfernt sein, Sichtweite, dann kann man sich schon mal irgendwie mit dem Kind zum Beispiel so ein Funkgerät sich mitnehmen. Das ist alles nett. Aber das ist einfach toll, und das vergisst man so, das ist ja immer noch ein aktuelles Ding, ne? Also wenn du Polizei anschaust, die tragen auch Funkgeräte mit sich rum, die dann digital und alles furchtbar und alles weiß ich nicht was.
Die Polizei digitalen Funkgeräte, da gab es doch vor einem Jahr oder so einen deutschlandweiten Ausfall, weil irgendwer in Frankfurt über ein Kabel gestolpert ist. Möglicherweise nicht ideal.
Das ist gar nicht so ideal. Aber also, ich meine, das ist auf Events immer noch gang und gäbe natürlich und auch bei vielen anderen Situationen sind Funkgeräte immer noch ein Ding. Aber ja, ich hatte die so lange nicht mehr und war ganz angetan. Hatte kurz darüber nachgedacht, ob ich nicht unbedingt dringend selber Funkgeräte brauche. Dann ist mir wieder eingefallen, dass es alleine auch völlig witzlos ist.
Ja, nur, das habe ich mir auch gedacht, aber dann habe ich neulich gesehen, dass es so eine bestimmte Klasse von so China-Funkgeräten gibt, die, glaube ich, von alleine schon so ganz lustig sind, wo es aber auch so custom selber gebaute Firmware für gibt. Und dann werden die so super nice und Zeug. Und die kosten auch nichts. Und ich muss die nochmal raussuchen. Ich habe mir auch gedacht, eins alleine ist ein bisschen witzlos, aber wenn ich Basti noch eins gebe und natürlich die ganze, diese ganze Mesh-Tastic-Geschichte sollten wir uns mal anschauen.
Ja, stimmt, ja.
Was auch ganz spannend ist, wenn mal irgendjemand in Frankfurt übers Kabel stolpert und das Internet wegknallt, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Aber da gibt es inzwischen auch Sachen, die nicht so teuer sind wie die Motorolas für ernsthafte Sachen.
Ja, das stimmt. Also es gibt natürlich da verschiedene Preisstufen. Aber ja, es ist einfach schon sehr gut. Großer Fan geworden wieder von Funkgeräten.
Ja, okay. Ich schaue mal für die Shownotes, ob ich diese chinesischen Modelle wiederfinde, die man da vielleicht haben möchte. Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie die heißen. Egal. Später in den Shownotes dann. Gut, Leo ist uns leider abhanden gekommen. Der musste plötzlich weg. Ich pick für ihn einfach schnell Strava und
Excellent. Bestimmt gab es diese Woche was.
Zum Pick. Und Dankeschön fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Servus.
Auf Wiedersehen. Tschüss.